Happy Shooting, Folge 708. Umbauter Raum in Rund. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyYourCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, moin Chris.
Ja, guten Tag.
Hast du ja schon einen neuen iMac oder eine neue Kamera gekauft?
Alles neu, kannst du sehen.
Alles neu.
Und?
Haben wir gerade gelernt.
Hauptsache USB-C ist dran.
Mit USB-C immer kaufen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so schaut das nämlich aus.
Ja, wir sind wieder da. Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir reden über alles, was mit Kameras und so zu tun hat. Und heute haben wir unter anderem... was ist denn nach den ganzen Updates hier? Update. Genau, ein Update zur Geschichte mit den Kambodscha-Fotos gibt es. Wir haben ein bisschen Canon-Updates. Wir müssen kurz in Apple reingrätschen. Ich weiß, das mögen ein paar Leute nicht, aber es
dann ist gestern
ein Event. Wir haben was Neues von DJI. Wir haben einen schönen Videotipp. Noch ein Nachtrag zum Thema Farbnegativentwicklung. Überhaupt heute einen kleinen Analog-Blog mit mindestens zwei Themen und ja, dann war es das für heute. Wird eine gemütliche Sendung heute.
Wenn wir das alles schaffen. Vielleicht lassen wir auch willkürlich irgendetwas weg. Das sehen wir dann.
Wieso? Kommt nachher wieder Doctor Who oder was?
Nein, das kam gestern.
Nein. Achso, Entschuldigung.
Immer dienstags. Heute ist ja Ersatzdienstag.
Wir fangen mal wieder vorne an und natürlich selbstverständlich mit den üblichen Hinweisen. Wir haben einen die Sendung begleitenden Live-Kanal auf unserem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Treffen sich diverse Leute heute da, zum Beispiel der David, der Jochen, der Christian, unser Red Knight. Hallo? Bernd sehe ich noch. Wer ist noch da? Holger ist da. Hallo Holger. Und die Sonja und ich vergesse wahrscheinlich jetzt die Hälfte. Aber fühlt euch alle sehr willkommen geheißen. Rolf ist noch da. Und schön, dass ihr da seid. Wer da auch mitmachen möchte, wie gesagt, auf dem Slack gibt es unseren Kanal. Und da, den haben wir nebenher quasi so laufen. Dann dürft ihr uns natürlich Fragen reintun. Da freuen wir uns immer sehr drüber in unseren Slack-Kanal HSFragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage. Oder per Audio und Video an unsere E-Mail-Adresse info@happyshooting.de.
Super.
Dann ist das hier unser Videokanal, happyshooting.de/video. Und solltet ihr gerade zufällig dort sein, dann macht doch bitte die Klicks. Ne? Das. Ich mag diese Glocke so. Und ansonsten, sagen wir auch gleich noch Danke. Und zwar ist ja wieder, die Schlauen machen es nicht am Monatsanfang, sondern mittendrin. Und das sind heute der Peter und der Burkhard Joachim. Herzlichen Dank für die Unterstützung und
super, vielen Dank.
Davon kommt zum Beispiel sowas wie das neue Mikro, was ich hier habe.
Ja, das
schon seit ein paar Wochen.
Du kommst übrigens heute, das habe ich jetzt gerade gehört, als du das Audio eingespielt hast, du bist gerade mit deiner Stimme doch einen Zacken leiser als der Klangeinspieler. Das könnte vielleicht am Firmware-Update gelegen haben.
Das Mikro ist laut genug auf dem Stream, vielleicht kommt es bei dir irgendwie anders an. Das passt auf dem Stream dann schon alles. Ich habe tatsächlich heute auf mein Mikrofon ein Firmware-Update gemacht. Das habe ich noch nie bei einem Mikrofon machen müssen. So. In welcher Zeit leben wir?
Dinge, von denen ich vor vielleicht 5 Jahren noch nicht dachte, dass ich sie mal hören würde.
Ich dachte nur so, kurz vor der Sendung ein Firmware-Update aufs Mikrofon. Wenn das mal gut geht, das muss ich hier nochmal festschrauben, sonst.
Was soll da schon?
So ist viel besser. Was soll da schön schief gehen? Du hast Post bekommen, Boris.
Ja, habe ich bekommen. Und zwar von Martin. Da möchte ich mal ganz großes Dankeschön sagen. Der hat mir nämlich eine E-Mail geschickt und gefragt, ob ich das gebrauchen könnte, weil dann würde er mir das einfach zukommen lassen. Und das hat er getan. Und was ist das? Das ist das hier. Das sind Modelle. Olympus-Modelle, Kameramodelle, so Miniaturversion. Und zwar einmal von dem Klassiker, die OM1. Die habe ich selber nie besessen.
Sehr geil.
Aber, also quasi so als Legende, ne? So die OM1. Und die EM1, also die OMD EM1, das ist ja die, mit der ich tatsächlich eingestiegen bin in das Micro Four Thirds Format. Gerade gucken, wie man das hier sehen kann, so vielleicht. Kann sie auch gleich mal rausholen.
Könnt ihr auch Fotos machen?
Und das ist ja, nee, leider nicht. Sind immer so Setzkastendinger, ne? Die sind wirklich richtig, richtig klein.
Ja, und vor allem nicht scharf.
Ja, die Kamera hat ein bisschen Schwierigkeiten, wenn sie mich noch sieht im Bild. Aber das ist wirklich super. Also die passen gerade so zwischen Daumen und Zeigefinger, ganz kleine Modelle. Aber tatsächlich sehr detailreich. Also man kann auf der Rückseite wirklich erkennen, kleinste Knöpfe, die da angedeutet sind, das Steuerkreuz und der Sucher und so. Also das ist richtig, richtig schick gemacht eigentlich. Also ganz, ganz, ganz toll. Leider die EM1 in Schwarz. Ja. Schade, weil ich bin ja mit der Silbernen tatsächlich eingestiegen und die Legende, die OM1, die ist halt hier in Silber und in
Martin, Schwarz. Alles falsch gemacht, nicht die Silberne.
Ich weiß nicht, wo er die dann wiederum herbekommen hat, aber ich finde das super. Ich bin inzwischen tatsächlich am Überlegen, ob ich mir hier irgendwo, ich weiß noch nicht genau wo, einen kleinen Setzkasten hinbastel oder einen fertigen kaufe und ranmache. Weil ich habe so vieles kleines Zeug irgendwie, was ich da mal so reinstellen könnte, wo ich mich dran erfreue. Und das gehört jetzt mit dazu. Danke, Martin.
Finde ich ja. Schick. Sehr schön. Kommen wir noch zu einem kleinen Community-Update und zwar vom Weekly Pick. Weeklypick.de kennt ihr, da kann man mitmachen und Frauen mitmachen vor allem auch mit Fotos, mit wöchentlichen Aufgaben, mit einer hübschen kleinen Community. Und es gibt auch den Weekly Pick Podcast. Ja, ja, wir haben einen Podcast. Und da gibt es ab und zu ein Update. Und gerade gibt es das Update fürs erste Quartal. Die Sonja hat da eine kurze Episode aufgenommen und erzählt ein bisschen, was sich da so getan hat. Unter anderem haben sie tatsächlich eine ganze Menge neue TeilnehmerInnen bekommen und so viel Fotos wie noch nie veröffentlicht. Also diese Community, diese Weekly Pick Community, die lebt und gedeiht und blüht und es ist super klasse. Also sollte jemand von euch da gerade so ein bisschen den Covid-Koller kriegen, dann ist das vielleicht eine ganz gute Geschichte, um sich mal so ein bisschen mit Fotografie auch wirklich aktiv zu beschäftigen und deshalb ein Hoch auf Weekly Pick und wir verlinken mal in den Shownotes den Podcast, das ist schon klasse.
Sehr schön. Sehr schön, ja. Sehr schön.
Mag ich total. Dann hatten wir noch einen kurzen Kommentar von Wolfgang, der schrieb, hallo, es waren 14 Teilnehmer bei der Aufgabe verbessern. Ich habe rechtzeitig mein Foto eingestellt, es wird aber bei Flickr nicht angezeigt. So, wie kann das zustande kommen? Haben wir schon so ein paar Mal gehabt. Flickr ist ja in seiner Suche und beim Indexieren so ein bisschen eigenwillig manchmal. Und man sieht, wenn man, also es ist immer der Unterschied, ob man eingeloggt ist oder nicht und wie man genau sucht und deshalb ist dann manchmal das Suchergebnis ein bisschen ein anderes als das, was wir bekommen, weil wir haben ja unser sagenhaftes Tool geschenkt bekommen, was da im Prinzip irgendwie so ein paar schlaue Dinge tut und das irgendwie ja noch so ein bisschen mehr irgendwie die Information da rauszieht. Und dann ist die Frage, ist es denn richtig getaggt gewesen, das Bild?
Ganz genau. Also du sagst es genau richtig, wenn man nicht eingeloggt ist, also wenn man als Gast dort unterwegs ist, dann kriegt man unter Umständen ein anderes Suchergebnis präsentiert, als wenn man eingeloggt ist. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade bei neuen Usern Bilder noch nicht sofort öffentlich in der Suche angezeigt werden. Das dauert dann eine Weile.
Um Spam zu vermeiden.
Wahrscheinlich. Also Zeug, ja. Sowas wird dahinter stecken. Dann sieht man halt nicht alle Bilder. Deswegen hilft es schon mal eingeloggt zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es auch schon gesagt, wir haben ein Tool. Dieses Tool macht unter der Haube mehrere Suchen unter der Haube und kumuliert und die Ergebnisse.
Und vergleicht die miteinander. Und, ja,
genau, weil auch nicht bei jeder Suche immer das gleiche Ergebnis kommt. Das hat wiederum mit dem Mirroring wohl von Flickr zu tun. Je nachdem, von welchem Server die Antwort kommt, kriegt man auch ein bisschen ein anderes Ergebnis. Da muss man schon ein paar extra Schleifen gehen, was bisher ganz gut funktioniert mit dem Tool. Aber ganz wichtig ist es natürlich, weil wir durchsuchen das Tag Man kann Bildern ein Tag geben. Da gibt es extra ein Feld, wenn man das Bild hochlädt bei Flickr. Kann man halt einen Titel eingeben, eine Beschreibung eingeben und eben auch Tags, wo man einfach eben HS und dann den Aufgabennamen reinschreiben kann. Und in diesem Fall hat der Wolfgang, er hat leider nicht mehr geantwortet auf den Kommentar, aber ich glaube, ich habe das richtige Bild gefunden. Da gibt es nämlich ein Bild, das passt. Hier, ne? Das passt namentlich, ja, genau, wegen Wolf D. Das denke ich, wird der Wolfgang sein. Und das taucht tatsächlich in unserem Tool nicht auf, weil es ist nicht getaggt, sondern es hat den Titel.
Das heißt, verbessern in den Titel.
Genau. Und im Titel, den durchsuchen wir halt nicht. So einfach ist das an dieser Stelle. Ne? Deswegen immer schön, ne, wenn wir sagen, den Tag vergeben, auch das Tagfeld von Flickr benutzen, dann taucht das auch in der Suche auf. Genau.
Gut.
Ganz easy.
Alles klar. So, dann haben wir noch ein kurzes, ich muss das mal kurz hier markieren, so, kurzes Update zu der Kambodscha-Geschichte. Wir hatten ja letztes Mal drüber erzählt, über diesen irischen Fotografen, der Bilder von dem kambodschanischen Museum von der Website genommen hatte und dann die damaligen Häftlinge der Roten Khmer den Lächeln ins Gesicht gezaubert hat per Retusche und die koloriert hat und so weiter. Das hat gerade sich noch, das hat sich noch so ein bisschen weiter ausgebreitet. Also letztendlich war dann auch tatsächlich sehr viel Aufregung, auch in Kambodscha, also nicht nur so in der allgemeinen Community, sondern eben auch dort im Land, weil da ja, wie gesagt, auch noch viele, viele Überlebende sind aus dieser Zeit und Leute, die da Angehörige verloren haben und so weiter. Dann gab es eine große Petition, da haben wir, glaube ich, letztes Mal drauf hingewiesen. Und letztendlich gab es tatsächlich Androhungen von rechtlichen Schritten vom Kulturministerium aus Kambodscha und eben diese Online-Petition. Und daraufhin hat jetzt Weiß den Artikel entfernt, um den es ging. Und auch der irische Fotograf hat die Bilder von seiner Website entfernt. Es ist aber noch nicht ganz rum, nämlich diese Petition, nachdem die quasi Erfolg hatte oder der gesamte Aufruhr Erfolg hatte, wurde dann, ich mache hier gerade mal noch kurz die zweite Seite auf, so, die nächste Petition gestartet, nämlich, dass sich der Menschen auch bitte entschuldigen soll. Das hat er nämlich bisher noch nicht getan. Weiß nicht. Reagiert auf jeden Fall nicht so, wie die Leute das gerne hätten. Und das verstehe ich, dass dann natürlich auch das wieder sehr ärgerlich ist, weil letztendlich ist, glaube ich, relativ klar, dass der ziemlich scheiße gebaut hat.
Man möchte jetzt eigentlich schon irgendwie wahrnehmen, dass er sich des Problems überhaupt gewahr ist. Ja, das ist, dass man vielleicht in irgendeinem Übermut oder in einem falsch geleiteten guten Willen irgendetwas tut oder in einem, der gute Wille muss nicht falsch geleitet sein, aber im guten Willen sich der falschen Quellen bedient. Weil ich hatte dann abends auch noch so überlegt, man kann das auch positiv formulieren und kann dann sagen, naja, er hat das letzte Bildmaterial, was noch öffentlich zu finden war, genommen, um vielleicht eben den Menschen wieder ein Gesicht zu geben oder Angehörigen Erinnerungen zurückzugeben. Das mag so als Gedanke dahinter stecken, aber ich denke, da ist die Euphorie irgendwie mit ihm durchgegangen oder seine Idee mit ihm durchgegangen. Weil gerade diese letzten Bilder zu nehmen von den zu Tode Verurteilten ist einfach mal die schlechtmöglichste Quelle. Also wenn man den Familien oder den Angehörigen dann irgendetwas Gutes tun möchte mit so einem Ding, dann könnte ich mir halt zwei Dinge vorstellen, die man da tun kann. Also zum einen kann man natürlich diese Bilder nehmen und sie kolorieren, aber nicht verfälschen, also kein Lächeln reinmachen, aber kolorieren. Weil das haben wir auch schon ein paar Mal festgestellt, dass eine nachträgliche Kolorierung eines Bildes, farbig machen eines Bildes, durchaus eine ganz andere Nähe zu diesem Bild gibt, weil das einfach eine Sehgewohnheit ist, die wir dann kennen. Das sieht echter aus, nahbarer aus und nicht so abstrakt in Schwarz-Weiß und kann damit das Schrecken oder die Schrecken, die da passiert sind, eben wieder ins Gedächtnis holen und viel näher an einen heranbringen, als es ein abstraktes Schwarz-Weiß-Bild kann. Das wäre eine Idee gewesen. Oder wenn man halt wirklich den Familien was Gutes tun will, ist, dass man vielleicht forscht, diese Familien forscht und sagt, habt ihr noch alte Aufnahmen aus der Zeit, aus Kindheitstagen oder sowas? Ich bearbeite euch die, ich koloriere euch die oder irgendwie so etwas. Oder ich mache euch eine Retusche mit der Person zusammen oder irgendwie so etwas. Aber das war mit Sicherheit die schlechtmöglichste Idee. Aber Aufmerksamkeit ist ihm gewiss an dieser Stelle. Das
ja, ob ihm die was bringt, ist eine ganz andere
Wahrscheinlich
Frage.
Wahrscheinlich
nicht. Lass uns zu ein paar Ankündigungen kommen.
Kommen wir zu schöneren Sachen. Und zwar
ist die Canon R3 jetzt offiziell angekündigt. Hast du hier was zu
sagen? Ja, es kam ja, es war super, als wir letzte Woche aufgenommen haben, die 707, da kam direkt in die Aufnahme rein die Ankündigung, also das Leak, ja, das Gerüchte-Leak, dass jetzt die Canon R3 kommen wird. Ja, und kaum waren wir auch fertig, kam ein offizielles Video von Canon heraus mit ein paar Schlagwörtern. Das ist so ein 30-Sekünder, wo nicht besonders viel gesagt wird, aber doch ein bisschen was. Immerhin ist die Kamera auch mal komplett zu sehen. Wir reden bei der R3, wie das Leak es schon gezeigt hat, von einer Kamera mit integriertem Porträtgriff, also Batteriegriff. Das ist ein richtig dickes Gehäuse. Wie es viele tatsächlich auch gerne mögen, weil man es gut halten kann, Hochformat halten kann, weil es mit großen Objektiven gut ausbalanciert ist und so weiter. Also das ist ein professioneller Body, wenn man so möchte. Und aus dem Video können wir mal durchgucken, was da so alles angekündigt wird. Also sie reden von Explosive Speed. Da gibt es auch ein Zitat, Presseankündigung, mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Und AFAE, also Autofokus und Belichtungsnachführung, bei minimaler Bildverzerrung und Verwenden des elektronischen Verschlusses ist sie perfekt für die professionelle Sportfotografie. Also sprich, mit dem elektronischen Verschluss macht sie 30 Bilder die Sekunde, inklusive Autofokus und Belichtungsnachführung. Das ist durchaus schnell. Wir reden von Vollformat, das ist schon in Ordnung. Dann gibt es das Schlagwort Master Movement und zu sehen in dem Video sind drei Symbole, nämlich ein Vogel, ein Mensch und eine Pfote. Und damit ist natürlich das Tracking, das Autofokus-Tracking gemeint. Da gibt es in der Ankündigung dann den Satz, die EOS R3 verfügt über einen Dual-Pixel-CMOS-Autofokus der nächsten Generation und erkennt selbst die Augen, Köpfe und Körper von Motiven, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Also da möchte Canon tatsächlich noch was gemacht haben und optimiert haben. Dieser Dual-Autofokus ist sowieso der Burner schon sehr, sehr lange. Da muss man Canon tatsächlich mal sagen, das ist richtig schick, was sie da gebaut haben. Und ich war ja bei der R6 schon fasziniert von dem Tracking generell. Und das Autofokus soll sich aber weiter verbessert haben, sodass man eben zum Beispiel auch die Silhouette eines Menschen wahrnimmt. Also man muss nicht das Gesicht sehen und die Augen sehen, sondern die grobe Form des Körpers genügt, um eben ein Tracking aufrechtzuerhalten. Besonders interessant, wenn sich Leute auch mal umdrehen, also Tänzer zum Beispiel, Tänzerinnen, EiskunstläuferInnen oder eben auch die ReiterInnen, die ich eben auf dem Reitplatz habe. Wenn also die grobe Form des Tiers oder der Person erkannt wird, egal in welchem Winkel sie zu mir stehen, das wäre schon hilfreich tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann das Schlagwort Ultra oder Ultra Responsive. Und da sieht man ein symbolisiertes Auge, was sich so im Sucherkasten bewegt. Und da habe ich gedacht, ist das jetzt Augenautofokus? Aber Tracking hatten wir ja gerade. Nee, es ist tatsächlich eine alte Funktion, wie sie auch geteasert war, wie sie geleakt war. Es hat sich jetzt bewahrheitet. Es gibt die Autofokus-Punkt-Ansteuerung durch Hingucken. Das heißt, man schaut in den Sucher sein Motiv an. Also du komponierst den Frame, wie du ihn haben willst. Person oder Objekt befindet sich irgendwo an der Seite oder oben oder unten. Und da, wo du hinschaust, da wird dann auch scharf gestellt. Das, wie gesagt, hatte ich früher in der analogen EOS 50E. Da ging das mit drei Autofokuspunkten. Und mit, wenn man unten in die Seite geguckt hat, dann hat er abgeblendet als schärfentiefe Vorschau. Das habe ich nicht so gut hingekriegt, aber die drei Autofokuspunkte gingen. Und es gab eine 5E und ich meine auch eine 3, ich weiß nicht, ob der dann auch E hieß, wo wesentlich mehr Autofokusfelder waren, die man ansteuern konnte durch Hingucken. Und jetzt muss ich sagen, das hat schon gut funktioniert mit meinen drei Autofokuspunkten. Die bin ich dann halt mit klargekommen, habe dann trotzdem immer noch verschwenkt. Aber man muss schon sagen, dass nicht immer, wenn man irgendwo hinguckt, möchte man da auch fokussieren. Also das wird ein bisschen davon abhängen, wie das Ganze dann technisch umgesetzt ist.
Aber das kann man abschalten. Das ist jetzt nicht permanent an.
Oder? Ich gehe davon aus, dass das ein Feature sein wird. Ja, das konntest du bei der alten ja auch abschalten.
Meine ich zumindest. Was glaubst du, wie fein das ist? Weil
Das ist eine gute Frage.
Jeden der 50.000 Fokuspunkte damit ansteuern?
Wahrscheinlich
das
nicht.
Aber das wäre natürlich so sehr geil, weil damit könnte man dann so ein Fokus-Tracking für fliegende Vögel und so weiter vielleicht irgendwie noch anders machen, wenn die dann, was weiß ich, vor einem Hintergrund vorbeifliegen, der ablenkend ist oder so.
Na, und da, wo du hinguckst, wird dann halt priorisiert oder so. Ne? Das könnte, man wird sich überraschen lassen müssen, wie sie das umgesetzt haben. Da liegen jetzt ja zig Jahre dazwischen, zwischen diesen Techniken. Ich nehme auch nur an, also wir haben das Patent ja, es hat bisher kein anderer eingebaut in seine Kameras, nicht, dass ich davon wüsste. Und jetzt bauen sie es halt wieder ein. Und jetzt bin ich gespannt, wie gut das ist mit heutigen Techniken und ob das zum Beispiel, inzwischen bin ich Brillenträger geworden, das war ich damals nicht, wie das funktioniert, wenn ich mit der Brille da reinschaue. Geht das nicht? Und in der Tat, wie fein geht das? Also wie präzise kann ich den Fokuspunkt damit setzen? Wie viele Fokuspunkte werden per Auge angesteuert? Das sind alles Sachen, da werden wir uns überraschen lassen müssen. Da wurde nichts dazu gesagt.
Also der Michael sagt, das Video würde sagen, dass es wäre ein initiales Fokussieren per Auge und danach dann Auto. Also gibst du wahrscheinlich den groben Bereich vor mit dem Auge, weil ich weiß nicht, ich meine, ja, man kann Augen sehr präzise tracken, das geht schon, aber ob die das in so eine Kamera einbauen, mit der Präzision, das wage ich gerade ein bisschen zu bezweifeln.
Wir werden sehen. Vielleicht kannst du das auch so einstellen, dass solange du eine Taste drückst, zum Beispiel hinten die Sterntaste drückst, dass so lange mit dem Auge immer nachverfolgt wird, wo du hinguckst. Mhm. Möglich. Also technisch wird das sicherlich kein Problem sein. Schauen wir mal. Ja. Dann schreiben sie noch von Outpace, Outperform. Whatever.
Buzzwords.
Da vermute ich aus der Presseankündigung ist der neue Sensor gemeint. Denn Canon hat tatsächlich einen neuen Sensor entwickelt. Und zwar einen Stacked BSI-Sensor, also Backside Illuminated. Das ist inzwischen Standard, sprich große Pixel, weil die Leitung eben dann auf der Vorderseite hinten in Kamera, also die Leitungen sind nicht im Weg.
Stacked heißt, es wird schneller ausgelesen.
Und Stacked heißt, es wird schneller ausgelesen. Das heißt, Speicherzellen befinden sich auf dem Sensor. Das ist etwas, was wir zuletzt von Sony gehört haben, zum Beispiel bei der A9 oder eben bei der neu angekündigten oder jetzt der verkäuflichen, kaufbaren A1. Die eben sehr, sehr schnell ist. Dazu passt auch die Aussage mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss, aber minimaler Bildverzerrung. Also damit ist halt dieser Rolling Shutter gemeint. Und das spricht eben auch schon wieder für halt die Speicherzelle auf dem Sensor zum schnellen Auslesen, also nahezu Global Shutter.
Wollte ich gerade sagen, ist das dann CMOS mit Global Shutter?
Ja, nahezu, ne? Hat die A1 ja auch geschafft. Also wahrscheinlich zumindest auf einem Niveau, wie du sie halt mit dem Schlitzverschluss hinkriegen würdest. Also es wird nicht besser als Schlitzverschluss sein, aber eben auch nicht schlechter. Also da gehe ich jetzt gerade mal so ein bisschen von aus. Klingt ganz gut. Also wenn sie da mithalten können mit der A1, dann ist das eine satte Antwort darauf. Das wäre schon ganz cool. Ja, neuer Sensor klingt sowieso immer spannend. Was sie aber nicht gesagt haben, was für eine Auflösung die Kamera haben wird. Wir wissen es nicht. Wir kennen den Preis nicht. Wir wissen nicht, wann wir sie kaufen dürfen und überhaupt.
Wir sehen nur, dass das Ding ganz schön groß ist.
Naja, wenn du dir jetzt vorstellst, die ist so groß vielleicht von der Breite her wie eine R5 oder R6. Ja. Die hatte ich in der Hand. Das ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber es ist ein schönes Format, die sich wirklich krampffrei halten lässt. Und jetzt ist sie halt noch einen Tacken höher, weil quasi der Batteriegriff fest am Gehäuse dran gepflanscht ist. Ne?
Ich konnte diesen Riesenboliden mit dem fest angeflanschten Griff noch nie was abgewöhnen. Abgewinnen, ich weiß auch nicht.
War ich auch tatsächlich nie der Kunde dafür. Ja. Ich habe das ja auch bei der Olympus ausprobiert. Die habe ich damals gekauft mit dem Batteriegriff. Weil ich mir dachte, ist schon ein sehr kleines Gehäuse und die Batterielaufzeit und so und bei einer Hochzeit vielleicht dann doch mal mit dem Batteriegriff losziehen, habe ich dann aber tatsächlich nie gemacht. Bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ich weiß aber, und wir hatten auf den Workshops auch schon viele, viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch, die absolut drauf schwören, auf das große Gehäuse, eben aus Ergonomiegründen, Durchhalte-Power, ne, mit mehr Akku.
Ist das wegen meiner zarten Pianistenhände, weißt du?
Das wird es wahrscheinlich sein. Ja.
Ja.
Ganz genau. Also wir wissen nicht genau, was da dann kommt. Wir wissen, dass die Technik sehr stark sein wird. Und wir wissen, dass neue Objektive angekündigt wurden, nämlich Teleobjektive unter anderem, zwei lange Teleobjektive. Das heißt, auch hier in der Ankündigung steht ja perfekt für professionelle Sportfotografie. Und bei professioneller Sportfotografie würde ich jetzt halt vermuten, dass sie nicht besonders viele Pixel bekommt. Also da würde ich so einen Bereich von 20 bis 25 Megapixel vermuten. Das wäre so mein Tipp für Sportfotografie. Auf der anderen Seite sind lange Brennweiten natürlich für Tierfotografie interessant und das erweiterte Tracking, was eben auch das Vogeltracking macht, das würde eher für eine hohe Auflösung sprechen. Also wir wissen es nicht.
Vielleicht macht der Stack-Sensor das dann möglich, dass man trotz hoher Auflösungen dann schnelle Raten hinbekommt und so.
Ja, möglich, aber es kostet halt trotzdem Platz, ne? Aber ich meine, natürlich kannst du auch ein kleines RAW einstellen. Da spricht ja auch nichts dagegen. Ne? Wenn du die Auflösung nicht brauchst, dann stellst du halt irgendwie ein S-RAW ein. Kann man ja machen.
Apropos Objektive.
Ja. Zwei neue Teles, wie gerade gesagt, sind angekündigt. Wobei neu muss man jetzt in ganz großen Anführungszeichen sehen. Es handelt sich um das 400mm 2.8 und das 600mm Blende 4. Festbrennweite, lange Brennweite, beide als L mit Stabilisator und USM ausgeführt. Und beide Teleobjektive haben dieselbe Optik wie die EF-Version vorher. Also wir reden hier von RF-Objektiven. Und das ist dieselbe.
Ja. Sind diese Objektive, nur dass man sich das vorstellen kann, bestehen im Prinzip aus zwei Teilen. Das ist der vordere Teil und dann hinten der sogenannte Retrofokus-Teil. Ne? Das ist hinten quasi auf der Rückseite nochmal eine Optik, die das dann an das Auflagemaß der Kamera anpasst. Ne? Also wir haben vorne dann eben so einen langen Teleteil und hinten nur noch so einen kurzen Teil, der das dann quasi verkleinert, sodass das passt auf den Sensor. Und man sieht das ganz oft im Großformatbereich, dass die Objektive symmetrisch sind, dass die quasi vorne und hinten gleich groß sind. Und bei so einem Teleobjektiv wäre das halt quasi nicht wirklich möglich, weil sonst hättest du ein Objektiv, was doppelt so lang ist. Und was sich jetzt ja ändert bei den Kameras, ist in erster Linie das Auflagemaß. Und damit muss sich eigentlich auch nur der hintere Teil ändern. Das heißt, vom Umdesignen her wird eigentlich nur, ich meine, ich vereinfache jetzt total und bitte Objektivdesigner, meldet euch, generell denke ich, da wird eben nur dieser Retrofokusteil tatsächlich angepasst und der Rest, den kann man, wenn das Objektiv gut ist, im Wesentlichen so lassen.
Ja, es sieht bei diesen Objektiven jetzt ganz speziell tatsächlich so aus, als sei hinten einfach nur ein EF auf RF Adapter dran gesetzt worden. Den man ja auch käuflich erwerben kann, dann ist er aber eben nicht fix. Und hier ist er jetzt eben fix dran. Sprich, er korrigiert das Auflagenmaß und leitet die Ströme durch. Das sieht bei diesen Objektiven so auffällig aus, weil der hintere Teil eben da so silbrig ist. Also sprich, das Bajonett einfach ein bisschen dicker geworden ist. Da macht Canon auch keinen Hehl daraus. Sie haben gesagt, das ist halt quasi dieselbe Optik wie die EF-Version, nur eben jetzt mit einem festen RF-Mount. Also rein optisch betrachtet zumindest. Wo sich einige schon beschwert haben, was das denn soll, weil man könnte natürlich mit dem geringeren Auflagenmaß das ganze System neu durchrechnen und vielleicht ein kompakteres 400er und ein kompakteres 600er bauen, wie sie es bei anderen Objektiven gemacht haben. Haben sie jetzt aber nicht gemacht. Ich vermute, dass sie schlicht keine Zeit hatten, denn der Verdacht, und das hatte ich auch so in der Community gelesen, ist der, dass das jetzt eben für die Olympischen Spiele in Tokio gedacht ist, deswegen auch die R3 jetzt noch schnell angekündigt und eben passende Teleobjektive, die man ohne Adapter benutzen kann. Und sagen wir mal ehrlich, nach allem, was man da bisher sehen konnte über das 400er und das 600er EF-Objektiv, sind das alles andere als schlechte Optiken. Also die halten da wohl noch wirklich gut mit. Das ist nicht wirklich ein Problem. Ein bisschen modernisiert ist das Ganze trotzdem. Und zwar ist der Bildstabilisator in den Objektiven jetzt ein neuer Bildstabilisator. Der hat, glaube ich, auch eine Einstellung mehr. Und kann eben hybrid mit den R-Bodies arbeiten. Das heißt, da kriegt man dann eben zusammen noch eine bessere Stabilisierung hin. 5,5 Blendenstufen Stabilisierung ohne diesen Hybrid, soweit ich das verstanden habe. Ist allerdings jetzt auch für die meisten von uns wahrscheinlich keine Optik, die wir uns kaufen würden, denn wir reden
hier Schnäppchenalarm?
Schnäppchenalarm? Schon ein bisschen. Wir reden von $12,000 beziehungsweise $13,000.
Wir brauchen dafür mal einen Jingle. Schnäppchenalarm. Macht mal, Leute, macht mal.
Ja, man macht sich so lustig über diese hohen Preise, aber am Ende des Tages, also wenn du dein Geld damit verdienst und damit eben den Sportschuss des Jahrhunderts machst, ja, Mai, dann du, hast du das mit ein paar Aufträgen wieder drin. Ne?
Mein altes Studio war über einer Schreinerwerkstatt und wenn die sich ein neues Werkzeug gekauft haben, ein ordentliches Werkzeug, dann war das halt auch einige tausend teurer als das, was ich mir für was ich mir da von Black & Decker hingestellt habe. Also es ist einfach ganz klar, gutes Tool.
Weil die arbeiten halt 10 Stunden am Tag mit diesem Werkzeug und das muss einfach tun und die müssen nicht jederzeit das Ding reparieren und unser eins benutzt das einmal im Jahr
oder so. In dem Moment, wo du Geld damit verdienst, ändert sich einiges, ja.
Absolut. Ne? Also insofern, ja, die sind nicht billig, aber das sind auch keine billigen Objektive, sondern das ist wirklich richtig, richtig High-End an dieser Stelle. Das geht schon in Ordnung. Interessant ist halt, dass es auch dieselben Preise wie die EF-Versionen sind. Ja, ist ja auch fair. Naja. Und das war eben so die Idee, dass das dann vielleicht auch die R3 der Sportbody ist, eben mit keiner so hohen Auflösung.
Finden die Olympischen Spiele jetzt eigentlich statt oder nicht? Also haben die sich jetzt umsonst einen abgebrochen, um das Zeug schnell auf den Markt zu bringen? Oder?
Ich bin da tatsächlich nicht auf dem Laufenden. Ich kenne den letzten Stand
auch nicht. Ne?
Ob das ohne Publikum stattfindet oder eingeschränkt, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß das die Community. Schreibt mal in Slack, dann reichen wir das gleich nach. Weil es gibt noch ein neues Objektiv, das finde ich tatsächlich viel interessanter. Ist nämlich deutlich bezahlbarer. Ja, wir reden nämlich von einem Makro-Objektiv und zwar Canon ist sehr bekannt für das 100 mm Makro. Das normale 100 mm Makro ist schon sehr, sehr feine Optik, mit der durfte ich auch mal unterwegs sein. Dann gibt es das 100 mm Blende 2.8 L Makro. Das durfte ich vom Wolfgang mal in der Hand halten auf dem Workshop. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Das ist ein richtig Hammerteil. Und jetzt gibt es halt das RF 100 mm Blende 2.8 LIS USM Makro. Also das 100er 2.8 als L-Version mit Bildstabi für RF-Mount und das ist tatsächlich komplett neu gemacht. Da ist nicht einfach nur ein Adapter dran geschraubt, das Ding ist neu gerechnet, ist kompakt, ist leicht, hat ein neues Design, hat jetzt sogar eine Vergrößerung. Das heißt, wir reden jetzt nicht von einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1, sondern von 1,4:1. Hast also quasi Faktor 1,4 eine Vergrößerung, also eine schwache Lupe, wenn du so willst. Und es gibt einen neuen Einstellring an diesem Objektiv, nämlich den SA Control Ring. SA steht für Spherical Aberration. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass du halt das Bokeh beeinflussen kannst, also den Unschärfebereich beeinflussen kannst. Soll der eher sehr weich und ineinander übergehend sein oder soll er eher etwas härter sein? Willst du ein bisschen mehr Details im Hintergrund sehen? Das kannst du mit diesem Ring beeinflussen. Fand ich sehr aufregend. Dann habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt, wo das Ganze vorgestellt wurde. Wir verlinken da mal zwei. Und wenn ihr euch an dieser Stelle mal anschaut, wo dieser SA-Ring, dieser Kontrollring vorgestellt wird und man hat mal Vergleichsbilder mit den verschiedenen Einstellungen von -2.0 bis +2, da muss ich sagen, bin ich gar nicht mehr so wahnsinnig beeindruckt, weil wenn man das Ganze verstellt, hat man natürlich Einfluss auf das Bokeh im Vordergrund und Hintergrund, aber natürlich hat das auch einen Einfluss auf das Motiv, was eigentlich in der Schärfe liegen sollte. Und ob das dann schön aussieht oder nicht, das darf dann jeder nochmal für sich selbst entscheiden. Bei den beiden Videos, zumindest wo ich das gesehen habe, fand ich das nicht besonders schön und hätte dann doch eher die Standardeinstellung bevorzugt. Ansonsten ist mir der, ich nenne es mal höflich, Weichzeichner-Effekt dann doch ein bisschen arg, also auf dem Motiv wohlgemerkt. Das ist dann so ein bisschen so, als wenn man so ein günstiges Objektiv holt mit Offenblende, wie ich es hier habe, 0,95, ne? Oder holst dir eine Blende 1 oder sowas, so ein günstiges manuelles Objektiv für, weiß ich nicht, unter 500 €. Und arbeitest dann offenblendig damit und hast das Gefühl, du kriegst nicht richtig fokussiert, weil das so cremig ist, das Bild. So wirkt das Ganze dann. Ob man das dann schön findet oder ob einfach nur die Beispiele in diesen Videos schlecht gewählt sind, auch da werden wir wahrscheinlich abwarten müssen, bis das Objektiv dann da ist. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen übergehypt, diesen Einstellring. Der Bildstabi soll 5 Stufen schaffen, zusammen mit dem IBIS, also zusammen mit dem Stabi im Body von den R-Bodies bis zu 8 Blendenstufen. Das ist richtig geil. Wie gesagt, von Wolfgang habe ich die EF-Version mal benutzt, die L-Geschichte, und war begeistert vom Bildstabilisator. Und wenn das noch besser geht, wow. Blende 2.8 offen bis geschlossen 32.
Auch 100 mm bei 2.8, ja, da hast du.
Ja, das ist ganz gut. Und Blende 32, das ist halt nochmal eine Blendenstufe weiter geschlossen als so üblich, also nicht bis 16,
ja, machen 16
oder 22, gerne, ja, sondern eben bis 32. Ja. Nee, ist nicht eine ganze Blendenstufe, ne? Müsst ihr jetzt ausrechnen. Nahdistanz 26 cm, wohlgemerkt von der Sensorebene aus. Das ist ganz schön nah dran. Und dann hat man halt diese 1,4-fach Vergrößerung. Mhm. Und ein Filterdurchmesser von 67 mm. Das ist ganz in Ordnung. Das ist, ja, es gibt noch die größeren, aber 67 haben einige Objektive, das passt. Ja, ist ab Juli 2021 verfügbar für $1,400. Finde ich nicht übertrieben für diese Optik. Das ist fair. Finde ich gut.
Ich verstehe, also diesen Spherical Aberration Control Ring, verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ja, er macht was, aber warum machen sie das nicht gleich so, dass es immer geiles Bokeh macht?
Naja, weil sie dir die kreative Entscheidung überlassen wollen, ob du es halt härter oder weicher haben willst.
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Im Video gerade gesehen habe, das hat mich jetzt nicht so weggepustet.
Ja, ich hatte mir mehr davon versprochen tatsächlich, ne? Und vor allen Dingen, dass der Bereich, der wirklich in der Schärfe liegt, etwas weniger berührt wird. Aber das ist schon ganz schön heftig, was da auch mit dem Objekt in der Fokusebene passiert. War mir ein bisschen zu extrem tatsächlich, was ich da gesehen habe. Aber gut.
Na gut.
Man wird es halt tatsächlich sehen müssen. Vielleicht gibt es andere Einsatzgebiete. Es wird wieder viel damit mit Licht zu tun haben und wie strukturiert der Hintergrund wirklich ist.
Man wird Jens schreibt, wir brauchen ja einen Grund für den Preis. Hm?
Ja, ich finde den aber nicht übertrieben tatsächlich. Also für einen 100er 2.8L, das finde ich absolut nicht übertrieben. Und es soll sehr schnell fokussieren, also auch gleichzeitig sehr tauglich für Porträt sein. Von daher kann man machen.
Kann man machen.
Wahrscheinlich. Ja?
Nee, drück. Mach. Tu dein Ding.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, jetzt darfst du. Nee, jetzt mache ich. Wir sind wieder unterstützt von enjoycamera.com, die mit den 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Nach wie vor exklusiv nur bei uns. Dieser Gutschein hat sonst niemand. Und ja, heute reden wir über ein upgedatetes Produkt, was besonders dir so gut gefallen hat. Und zwar die Cozy Speed Cam Slinger. Die gibt es jetzt. Mhm. In der neuen Version und ein neues Zubehörteil dazu. Und Herr Nienke, take it away.
Ja, die Camslinger, da hatten wir schon verschiedene Variationen hier. Cozy Speed Camslinger gibt es in verschiedenen Größen und Formen und Farben und überhaupt. Und hier geht es jetzt um die, jetzt muss ich nachgucken, ist es die Outdoor, oder?
Das ist die Cozy Speed Camslinger Outdoor Mark III. Ja,
in der dritten Generation.
Mit Hüftgürtel für Systemkameras.
Exakt. Und DSL. Die haben sie nämlich jetzt.
Kameras schwarz.
Die haben sie ein bisschen größer gemacht.
Langer Titel.
Ja. Damit du sie auch findest. Sie ist ein bisschen größer. Also der Innenraum ist etwas gewachsen an dieser Stelle. Das haben sie gemacht, damit jetzt auch die größeren Systemkamera-Bodies, wie hier eben die Nikon Z-Modelle oder jetzt von Sony die A9 oder halt die A1, da noch mit reinpassen. Das war vorher wohl ein bisschen knapp. Kann ich nicht sagen. Ich habe ja das immer mit meiner Olympus ausprobiert. Die ist halt ein bisschen kleiner. Aber jetzt hat man eben ein bisschen mehr Raum, dass auch die größeren Modelle da reinpassen. Ansonsten ganz klassische Cozy Speed Camslinger. Ich finde die sehr, sehr praktisch. Und es ist tatsächlich erstaunlich, was man da an Gewicht an der Hüfte tragen kann mit dem relativ breiten Gürtel, der da ja dran ist. Und man kann die sich halt rechtsrum oder linksrum dran machen, je nachdem, ob man damit leben kann, dass man eben die Verschlussschnalle auf dem Rücken hat oder eben vorne hat. Ich fand das ganz praktisch. Ich habe die mal so rum getragen, wie es mir gerade gepasst hat. Ganz, ganz schönes Ding. Gibt eben noch so ein paar Seitentaschen dazu. Die typische Kemslinger eben. Schaut sie euch mal an. Wenn ihr sie mal ausprobiert hattet und sie war euch irgendwie einen Zacken zu eng, dann schaut euch mal die Mark III an. Das könnte dann genau das Richtige für euch sein. Ja. Und passend dazu gibt es dann einen Köcher, einen Objektivköcher. Die hat dann halt eine Schlaufe, die man durch den Gürtel ziehen kann. Und ja, und man kann eben auch den Gürtel, also nicht nur seinen eigenen Gürtel, sondern eben auch den Gürtel der Kemslinger nehmen, um eben Objektivköcher da noch zusätzlich dran zu befestigen. Das wäre dann so das Ding, an der einen Seite die Kemslinger, an der anderen Seite ein oder zwei Objektivköcher, wenn ihr eben häufig Objektive wechseln müsst in the field sozusagen und jetzt nicht einen Rucksack oder eine Umhängetasche mit euch mitschleppen wollt. Ist eine Option. Ich sage dazu immer ganz gerne, das Ding heißt zwar Objektivköcher, ist aber im Grunde genommen nur ein umbauter Raum in Rund. Das heißt, da kann man alles Mögliche reinpacken. Also man kann da eine kleine Getränkedose zum Beispiel reinstellen oder eine kleine Wasserflasche reinstellen.
Oder
man
ein Gimbal oder sowas.
Sein Gimbal da reinlegen, so ein kleines Tischstativ noch mit reinstellen, was man vielleicht für bodennahe Aufnahmen braucht. Oder das Ganze eben dann als Schlüssel- und Portemonnaie-Tasche oder weiß der Teufel für was verwenden. Also ich finde das halt praktisch, dass es da so Taschen in verschiedenen Formaten gibt und man kann sie eben durchaus auch mal für andere Dinge nutzen, als für die, die draufstehen. Ne? Ansonsten typisch Kemslinger eben von der Verarbeitung Material, genau wie die Kemslinger eben auch. Schaut euch das gerne mal an und vergesst nicht dann unseren Gutscheincode HappyShooting2021, HappyShooting2021 für 5% bei jeder Bestellung, auch wenn es keine Cozy Speed Kemslinger oder Objektivköcher ist. Ne? Danke an Enjoy Your Camera für diesen langen und tollen Support.
Herzlichen Dank. Der Ralf sagt, für ihn wäre das die ideale Kameratasche für die Bergwanderung. Sie war auch schon mit auf dem Klettersteig.
Das glaube ich sofort. Ich habe die auch mitgehabt bei einer, ich würde es inzwischen Wanderung nennen. Es sollte eigentlich ein Spaziergang sein. Daraus ist dann so eine halbe Tag Wanderung geworden, wo wir auch quer durchs Unterholz gegangen sind. Irgendwann war der Weg dann weg und dann wirklich durchs Unterholz marschiert sind. Und da hatte ich die tatsächlich an der Hüfte hängen und das ist enorm. Also war total praktisch.
So, lass uns mal kurz über Apple reden. Gestern Abend, also heute ist der 21. April, gestern am 20. war die Vorstellung von neuen Produkten und die haben ja immer so peripher auch was mit Fotografie zu tun oder mit Kameras. Das ist zumindest unsere Rechtfertigung, dass wir hier kurz drüber reden. Es gibt neue iMacs, die haben jetzt eine neue Webcam drin, nämlich eine 1080p Webcam.
Endlich.
Sie schreiben auch Best Webcam Ever und mein Gedanke war nur,
nicht schwer. Ja,
ist auch nicht schwer, was ihr bisher da verbaut habt. Die einzige halbwegs brauchbare Webcam, die Apple bisher in irgendwelchen Macs verbaut hat, ist die im iMac Pro, die ich jetzt hier nicht benutze, aber die mit 1080p daherkommt, aber so unglaublich zittrig ist, wenn es um die Belichtung geht, dass die brauchst du nur mit der Hand wedeln und dann geht sofort, das ändert sich die Belichtung. Also ist es auch problematisch. Da haben sie jetzt irgendwie was Besseres reingetan und 1080p und AI und was weiß ich alles. Also das ist ein Kamera-Update.
Ja, sie haben, also das muss man ja sagen, dass ja in dem neuen iMac der M1-Prozessor, also deren eigener Chip drin, den sie ja jetzt auch im MacBook Pro und im MacBook Air schon drin haben. Und das ist ja auch schon, dass selbst die schlechten Webcams da drin sind, durchaus optisch noch ein bisschen gepimpt werden durch die Signalkette, die durch den M1 ermöglicht wird. Und das haben sie jetzt in den iMac eben auch in der hohen Auflösung eingebaut. Da darf man sich ein bisschen was davon versprechen. Das ist natürlich kein Vergleich mit einer echten Kamera, also eine Studiokamera oder sowas. Das darf man nicht vergleichen. Aber es wurde mal Zeit, ganz ehrlich.
Ja. Ansonsten sind die Dinger jetzt bunt.
Ja.
Sehen von hinten finde ich besser aus als von vorne.
Ich könnte mich nur nicht für eine Farbe entscheiden. Wir haben ja in der Pre-Show ein bisschen darüber schon spekulieren.
Gewitzelt. Nimm von jeder Farbe einen und dann
ganz genau.
Kannst du je nach Tageslaune aussuchen. Dann gibt es ein neues iPad Pro. Auch das jetzt interessanterweise mit einem M1-Chip. Also da wird jetzt quasi die Plattformen werden irgendwie da zusammengebracht. Da ist nicht mehr der A irgendwas drin, sondern der M1. Das Ding hat also die Frontkamera, die auf dich zeigt, also die Selfie-Kamera quasi, die ist jetzt, glaube ich, 12 Megapixel und hat auch irgendwie mehr AI drin und hat jetzt ein Feature, was sie riesengroß gehypt haben, nennen sie Center Stage.
Ich finde das super.
Die hat 120 Grad Weitwinkel und kann AI-basiert dann Pan und Zoom machen, um dich immer im Bild zu halten. Also bewegst dich vor der Kamera und die macht quasi so eine virtuelle Kameraführung dir hinterher.
Der Witz ist, es ist ein Ultra-Weitwinkel. Und wenn du jetzt das Ultra-Weitwinkel normalerweise zeigen würdest, dann wärst du relativ weit, also optisch weit weg vor der Kamera und hättest sehr viel um dich herum. Was sie aber machen, ist, sie machen einen Crop da draus. Also so wie
halt. Macht aber nicht dauernd, ne? Ich glaube, das nur, wenn du das willst.
Wenn du das willst, oder? Ne? Aber das ist die Option. Dann macht sie halt einen Crop da draus und dann verhält sie sich eben nicht mehr wie eine Ultra-Weitwinkel-Kamera, sondern wie eben eine normale Weitwinkel- oder leichte
Telekamera. Was mich interessieren würde, ist, du weißt, was bei so einem Ultraweitwinkel an den Rändern passiert. Also so Eierköpfe und Verzerrungen und so weiter, wird das weggerechnet? Wenn du dann quasi ganz am Rand stehst, macht die AI das dann weg?
In der Demo sah das ganz gut aus.
Naja, in der Demo hat er sich jetzt aber nicht so hyper viel bewegt.
Wir werden es sehen. Aber der Witz ist halt, dass
dieser Crop
genommen wird aus diesem Ultra-Weitwinkelbild und zwar sowohl oben als auch unten und links und rechts, also wirklich ein enger Ausschnitt. Und das System versucht jetzt eben das Gesicht zu verfolgen oder die Person zu verfolgen, die da im Bild ist. Und wenn man sich dann vor dem Gerät bewegt, weil das Ding, also in dem Beispiel war das halt irgendwo auf einem Stand wahrscheinlich auf dem Küchentisch oder sowas und dann hat der Typ sich davor bewegt, ist zum Kochtopf gegangen und wieder zurück, dann gibt es eben eine virtuelle Kamerafahrt, die dich verfolgt. Und wenn eine zweite Person mit ins Bild kommt, also auch wenn die gerade nicht gezeigt wird, das System erkennt das ja durch Ultraweitwinkel, dass da jetzt noch eine Person da ist, dann wird dann quasi aufgezogen, ein bisschen rausgezoomt, dass beide Personen zu sehen sind. Das finde ich total pfiffig.
Es hat ein Verhalten an den Tag gelegt, was mich ein bisschen abturnt. Und zwar habe ich das auch bei anderen ähnlichen Systemen gesehen. Es gibt auch andere so Conferencing-Systeme, die das machen. Und das war, dass diese Zoom-Fahrten, diese Panning-Geschichten und das Rein und Raus, Aufkroppen, dass das alles so ein bisschen jerky war, so ein bisschen. Also das war nicht irgendwie so, ich hätte das gerne so smooth. Ja klar,
ich hätte das gerne
wesentlich smoother.
Sie haben auch gesagt, dass das über Machine Learning funktioniert, also das soll mit der Zeit eben sich besser noch trainieren, das soll besser werden, auch Updates werden natürlich das Ganze noch verfeinern können. Also auch diese Kamerafahrten gehe ich von aus, da wird sich noch was tun können, wenn sie das denn wollen. Was ich besonders cool fand, ist, dass es eben keine Eigenschaft von FaceTime ist, dass man eben nur mit Apple das nutzen kann. Ist das
systemweit?
Es ist im System integriert. Also die Kamera kann das. Oder das Kameramodul,
die
Signalkette kann das. Und per API kannst du das ansprechen. Könntest
irgendwas anderes nehmen, irgendwas. So Zoom oder sonst was.
Und scheißegal. Dann, du sagst einfach nur, ich weiß nicht, ob die App das unterstützen muss, ob sie das per API ansprechen muss. Ich denke, das wird ein Flag sein, was du setzen musst, dass du das möchtest. Und dann siehst du halt nicht das Ultra-Weitwinkel-Kamerabild, sondern ein enges Kamerabild. Und was du dann siehst, da hast du dann in deiner App wahrscheinlich keinen Einfluss drauf, sondern das System macht das dann für dich. Und du hast einfach ein Kamerastream.
Dann ist auch klar, warum die da eine 12-Megapixel-Kamera eingebaut haben. Weil du brauchst dann auch so viele
Pixel. Die brauchst du auch. Also du hast dann halt immer dein, was weiß ich, vielleicht ein ich weiß nicht, ob das HD macht oder 720p, aber du hast halt immer die gleiche Auflösung, aber immer einen anderen Ausschnitt aus dem Ganzen. Ist ganz spannend. Was mich nur gewundert hat, ist, dass sie das Feature im iPad Pro haben, aber nicht im iMac. Weil auch vom iMac kann es ja mal sein, dass man eine Videotelefonie hat, aber eben mal zur Seite rollt mit seinem Stuhl
oder
noch
eine zweite Person
dazu kommt.
Der iMac hat eine Full-HD-Kamera, die macht wahrscheinlich keine 12 Megapixel.
Nein, natürlich nicht. Aber warum bauen sie nicht in den iMac dieselbe Kamera ein, die sie in ein mobiles, noch dünneres iPad Pro packen? Was? Ja,
weil das iPad Pro, wahrscheinlich ist das iPad Pro-Team einfach schneller.
Wobei das iPad Pro sogar teurer ist. Also, aber gut.
Lass uns mal kurz hier Tempo machen. Du willst
mach mal Tempo. Mal
rechtzeitig raus.
Natürlich.
Apple TV ist auch da, neue, abgedatete Version. Was mich persönlich, du weißt, wir haben ja keinen Fernseher, das ist nicht so interessant für uns. Aber was ich interessant fand, ist, dass sie eine automatische Profilierung übers iPhone jetzt machen.
Das also, fand ich auch spannend.
Du hast da eine iPhone-Kamera und dann kriegst du irgendwie, das ist halt wie mit so einem Spider oder sonst was, was du dir an dein Display klebst. So ähnlich funktioniert das, aber halt per iPhone, da wird also quasi die iPhone-Kamera-Hardware sonst was verwendet, mhm. um das, um entsprechend die Farben hinzukriegen, damit dann das Bild auch die Farben nachher hat auf dem Fernseher, die es haben soll.
Oh, das finde ich sehr cool. Spannend. Übrigens geht das auch mit den älteren Apple TVs. Also du musst nicht das neue Apple TV 4K oder HD kaufen. Es geht auch mit den vorhandenen Apple TV 4K. Mit der aktuellen Software, also gibt es noch nicht, ist glaube ich Beta noch, aber jetzt mit dem nächsten Update wird das gehen. Und ich glaube, du brauchst das iOS, was ist 14.5 oder so, also irgendeine neue iOS-Version halt, die jetzt auch noch Beta ist. Und dann kannst du das tatsächlich auch mit dem vorhandenen Gerät machen. Das, sobald ich das machen kann, werde ich das mal ausprobieren.
Macht er dann auch Projektoren? So, Apple TV, ein Projektor und dann...
Was spricht dagegen? Das ist immer
noch ein bisschen an. Ich weiß es nicht.
Du hängst ja über HDMI eigentlich nur den Beamer dran und wenn du dann die Profilierung machst? Ja, wenn wir mal wieder einen Workshop machen, können wir das mal ausprobieren.
Ich habe ja kein Apple TV, aber beim Projektor ist es wahrscheinlich eh müßig, weil da braucht nur, wer hier schon mal war in der Villa, der weiß, dass wenn die Sonne draußen sich, wenn eine Wolke vor die Sonne geht, ändert sich hier drin eh alles, weil wir das nicht komplett abdunkeln können hier. Gut, dann last but not least.
Achso, ganz kurz, nur der Bernd fragt, wie man beim Beamer misst. Naja, gemessen wird ja mit dem iPhone. Das ist ja kein Unterschied, ob ich das vor einem Bildschirm oder vor die Wand halte. Ach so. Man macht sich natürlich einen Schatten, ne? Ja, doch eine gute Frage.
Vielleicht von der Seite? Schräg von der Seite.
Ist die Frage, wie weit man weg sein muss zum Messen.
Aber wer verwendet heute noch Projektoren? Heute stellt man sich einen 350 Zoll
man könnte, Fernseher hin. Jetzt habe ich es. Du musst ja nicht eine Frontprojektion machen. Du kannst ja eine Rückprojektion machen.
Richtig, genau. Oh, Rückprojektionsfernseher. Mein Freund John hatte sowas noch. Das ist ein Riesenbox.
Ja,
egal. Gut. Last but not least, ein Produkt, was erstmal so gefühlt wenig mit Kameras zu tun hat. Die AirTags, das total günstige Knöpfchen. Was kostet so eins? Über 30 Euro?
Über 30 Euro, 29 irgendwas oder ein 100er im Viererpack. Dollar, also, in Euro ist es mehr, stimmt.
Eben, es ist mehr, also kostet 120 Euro im Viererpack und so. Das sind diese kleinen mit einer Knopfzelle betriebenen Kameras. Ich glaube, eine CR3032 ist da drin.
Kameras.
Hält ein Jahr, hat keine Kamera drin, kann aber piepsen und ist dann weltweit wiederfindbar. Also quasi egal wo, Hauptsache ist irgendwie ein iPhone in der Nähe und dann kann man das Ganze wiederfinden. Also man kann quasi dann sehen, wo es sich befindet. Und das Ganze mit hier Verschlüsselung, Privacy, was weiß ich. Aber das ist vielleicht nicht uninteressant für Leute, die ständig ihre Kamera verlegen oder ihre Kameratasche irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, den Anwendungsfall, den muss man sich tatsächlich überlegen. Ich denke, die meisten werden das tatsächlich an ihr Schlüsselbund machen, weil das wird das sein, was man am meisten irgendwo liegen lässt. So, scheiße, wo ist es? In welchem Mantel oder in der Küche? Oder habe ich es im Auto gelassen? Und wenn ja, in welchem? Mit welchem sind wir zum letzten gefahren? Also das ist etwas zumindest, was bei uns hier im Hause durchaus bei einigen der MitbewohnerInnen in diesem Haus passiert.
Wie viele Leute gibt's für euch? Genau zwei.
Und da könnte das sinnvoll sein, wenn man so etwas macht. Und aber bei einer Kameratasche, also
der Jens schreibt, dass er hat darauf gewartet, um sein Kind im Einkaufscenter wiederzufinden. Siehst du, ne? Kids tracken, einfach so ein Ding in die Klamotte einnähen und fertig.
Naja, das ist insofern ja fragwürdig, weil also gefunden wird das Ganze, wenn wer anders mit einem iPhone vorbeiläuft. Ich weiß nicht, ab welcher iOS-Version das dann erkannt wird. Also da helfen ja, also die Welt der oder die Community der iOS-Geräte-Nutzer hilft ja mit, diese Geräte zu sehen. Und dann findet man das wieder. Und wenn das Kind jetzt im Einkaufsmarkt außerhalb der Bluetooth-Reichweite sein sollte und kein anderer im Markt mit einem aktuellen iOS-Gerät unterwegs ist, dann hilft dir das halt nichts an dieser Stelle.
Genau, und Christian sagt, dass damit könnte man die geklaute Kameratasche vielleicht wiederfinden.
Jein,
weil du hast, glaube ich, was drin, dass du kannst niemand Fremden damit tracken,
richtig.
Weil der also Fremde dann entweder benachrichtigt wird über sein iOS-Device oder das Ding fängt an zu hupen. Also du kannst nicht einfach jemandem so ein Ding quasi heimlich in die Tasche stecken.
Oder also das Prinzip ist halt so, also grundsätzlich eine gute Idee. Aber erstens, auch da würde man den natürlich nur wiederfinden, wenn wer anders mit einem iOS-Gerät vorbeigelaufen ist, Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn der Dieb selber ein aktuelles iOS-Gerät hat, dann wird dieses iOS-Gerät halt feststellen, dass es halt über einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, wie der eingestellt ist, immer wieder dasselbe Tag sieht. Und dieses Tag nicht zu diesem Menschen mit dem iOS-Gerät gehört. Und dann sagt das iOS-Gerät, du, es könnte sein, dass du von einem Tag getrackt wirst, das du bestimmt nicht willst. Und ab irgendwann fängt das Ding auch an zu hupen. Und dann kann derjenige, der da getrackt wird, das auch deaktivieren an dieser Stelle, damit er nicht genervt wird von dem Gehupe. Und also genau das möchte Apple ja verhindern an dieser Stelle. Also für Diebstahl-Tracking taugt es nichts, außer der Dieb würde kein iOS-Gerät benutzen.
Ja, aber dann kriegt er immer noch das Gehupe mit. Dann fängt das Ding irgendwann an, Piep zu machen.
Nee, nicht wirklich.
Das ist ja die Sache, doch.
Nicht wirklich. Ja, wenn es weg ist, ist weg. Das hupt nicht von alleine los. Das hupt nur los, wenn du wen anders trackst. So habe ich das verstanden.
Das meine ich. Das meine ich.
Ja, aber wenn er kein,
ist es dafür, glaube ich,
wenn er kein iOS-Gerät hat, kriegt er das ja nicht mit. Ne? Also der Dieb dürfte kein iOS-Gerät haben. Ich weiß nicht, wie das mit Android-Geräten ist. Aber es ist nicht dafür gemacht. Nein, es ist ein Schlüsselfinder, wenn man mal ehrlich ist.
Es ist genau, es ist um Sachen wiederzufinden. Also wer regelmäßig seine Objektive verlegt, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann ganz schicke Täschchen, die man ans Objektiv kleben kann. Lass uns noch ganz kurz bei Apple bleiben, weil eine Sache, die uns möglicherweise auch betrifft oder indirekt betrifft, ist das Thema Podcasts bei Apple. Mhm. Das war eine Ankündigung, wo ganz stark meine Öhrchen hochgegangen sind. Was bedeutet das? Wir wissen ja, dass es mittlerweile Plattformen gibt, die bezahlte Podcasts haben oder quasi die exklusiv Podcasts haben, damit man dann auf die Plattform geht. Also Spotify ist ein Klassiker, das gibt diverse Podcasts, die gibt es nur auf Spotify und dann muss man den Client haben und bei manchen vielleicht sogar dafür bezahlen. Und Apple hat gestern angekündigt, dass sie das jetzt in irgendeiner Form auch auf ihrer Podcast-Plattform machen werden. Mhm. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Wir podcasten, was bedeutet das für uns? Also es ist ein Podcast-Hosting, was sie machen, quasi, ne? Also First-Party-Hosting. Das heißt, Apple wird dann die Podcasts hosten, die in diesem Programm mitmachen. Und man kann dann auch Sendungen machen. Wer das dann kann und wie weit, ist noch die Frage. Aber die dann quasi nur für Subscriber oder die dann Subscriber-spezifische Dinge noch haben. Wahrscheinlich werbefrei oder sonst was.
Und sobald ich das verstanden habe, ist es nicht, dass du einmal wie bei Spotify eine Spotify-Subscription machst. Also sprich, du machst nicht eine Apple-Podcast-Subscription und hast dann Zugang zu allem Material, was da veröffentlicht ist, sondern du machst das Podcaster-spezifisch. Das heißt, wenn wir jetzt bei Happy Shooting entscheiden, dass wir dort bei diesem Programm mitmachen wollen und wir wollen Bonus-Content anbieten.
Also bitte, kein Aufruhr.
Nein, es ist kein Aufruhr. Es ist jetzt nur, um zu erklären, was es ist. Also angenommen, Chris und ich würden sagen, wir machen hier diesen Podcast ganz normal weiter, aber wir machen irgendwie einmal im Monat einen super Special, wo wir uns über irgendein Thema im Detail auslassen, eine Bildbearbeitung exklusiv vorstellen für euch, bis ins Detail auf Hörerfragen eingehen, nochmal in Detail und so weiter und so fort. Oder irgendetwas ganz Hochspezifisches, dann könnten wir das da anbieten und könnten sagen, dafür wollen wir Betrag X im Monat von euch haben oder von demjenigen oder derjenigen, die das hören möchte. Und dann hat man halt die Möglichkeit, das da gegen Geld zu abonnieren und dann eben an diesen exklusiven Content ranzukommen. Ich finde das grundsätzlich eine ganz coole Idee. Weil es gibt sehr, sehr viele PodcasterInnen da draußen, die sehr, sehr gute Ideen haben und die eben auch durchaus viel Energie in Recherche, in Vorbereitung und so weiter hineinstecken und dann aufhören, weil sie eben sagen, das kollidiert hier zu sehr mit Privatleben und Berufsleben und man kommt da nicht weiter. Wir freuen uns über jeden Euro, den wir von euch kriegen. Das meinen wir so, wenn wir das sagen, aber wir könnten davon nicht leben. Das geht halt nicht. Und wenn jetzt jemand die Chance hat, über so eine Plattform, im Gegensatz eben zu Spotify, wo für den Einzelnen da im Prinzip eher mal gar nichts abfällt oder nahe nichts abfällt, wenn es so ist wie hier, dass man quasi dann pro Episode von dem Hörerstamm Geld bekommt, ohne dass man sich selber darum kümmern muss, irgendwelche hochspeziellen, verschlüsselten Links rauszuschicken, wo wieder jeder Aufwand mit hat, ist das schon eine interessante Idee. Der Haken ist also, nur, dass es Apple-zentrisch ist. Ja, was machst du das, jetzt, wenn also, du Android hast? Mit welchem Podplayer hörst du das dann an?
Ich will jetzt genau, das ist so eine Frage. Wird es da in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, das vielleicht auch als Nicht-iOS-Mensch zu hören? Wissen wir noch nicht. Happy Shooting wird, ne, also erstmal keine Angst.
Nee, kein, wirklich
Shooting
nicht.
Happy Shooting ist Happy Shooting.
Ja.
Und ihr seid uns alle verdammt wichtig. Speziell auch die, die jetzt nicht mit iPhones durch die Gegend rennen. Und deshalb, ne, also Happy Shooting. Aber man könnte sich ja schon tatsächlich vorstellen, irgendwie was Special zu machen. Wir haben da noch nicht drüber geredet. Wir haben noch nicht wirklich gründlich drüber nachgedacht. Insofern wissen wir noch nicht. Aber wir beide sind natürlich sehr in diesem Apple-Universum verhaftet. Wir wissen auch aus den Downloads, dass ich glaube tatsächlich der Apple Podcast Client, also der Standard Podcast Client, bei weitem der meist vertreten ist. Das ist aber immer so. Das heißt, da ja, das wäre dann halt, das wäre möglich auch von der Menge her. Es gibt dort auch dann die Möglichkeit, so eine Art Free Trial zu machen. Also sagen, hier, du kannst dir die ersten 3 Folgen einfach mal anhören oder so, um zu wissen, ob das was wird für dich, ob das für dich interessant ist. Da hängt natürlich dann die ganze Geschichte dran mit, wie viel Prozent dann Apple davon behält und so.
Das ist der Klassiker, ja. 30 und 15. Also im ersten Jahr 30%, in den Folgejahren 15%. Genau. Und wer daran teilnimmt, also nicht die Abonnenten oder Abonnentinnen, sondern eben die Produzentinnen, die müssen eben noch 30 € im Jahr bezahlen.
Genau, was Apple dann parallel dazu machen darf, ist auch Transkripte davon erstellen. Das heißt, durchsuchbaren Text, was für SEO natürlich super ist.
Und für Machine Learning dürfen sie es verwenden.
Und dann steht aber, this agreement covers everywhere Apple Podcasts may be available, including Android. Deshalb, sie behalten sich zumindest das Recht vor, für Android irgendwie eine App zur Verfügung zu stellen, das mit der man Podcasts hören kann. Ich vermute, dass das auch passieren wird, weil die würden sich ja einen großen, wichtigen Teil ihres Marktes damit
sonst absolut
einfach, und das ist ein Markt. Und das ist eben kein App-Markt, der halt auf Android nicht läuft, weil es technisch anders ist, sondern das ist Audio-Content und der, beziehungsweise Audio und auch Video-Content. Auch da ist es, haben sie sich noch nicht mal darauf komplett festgelegt. Und Jens, du schreibst, aber sind Podcasts nicht gerade wegen dem Kostenlosen so beliebt? Ja, sind sie. Wir werden auch an Happy Shooting nicht drehen. Ne?
Deswegen werden wir auch nichts dran ändern. Aber ja, man muss so etwas monetarisieren, wenn man das ab einem gewissen Level macht. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und das tun wir auch.
Was wir hier an Zeit reinstecken, um dieses Ding zu produzieren und Hardware und was weiß ich alles, das ist nicht ohne. Das passiert nicht einfach so. Wir setzen uns nicht einfach jede Woche hin und dann passiert hier was, sondern da steckt im Verborgenen eine ganze Menge drin. Also Monetarisierung ist völlig legitim aus meiner Sicht, ist völlig 100% okay. Erlaubt. Das Problem ist eher ein anderes. Wenn du heute anfängst zu podcasten und sagst, wow, morgen kann ich endlich kündigen, dann wird das so nicht funktionieren, weil du natürlich erstmal eine Plattform brauchst, du brauchst ein Publikum, du brauchst guten Content, du brauchst auch Leute, die dann irgendwie was dafür bezahlen wollen. Aber wenn das alles zusammenkommt und passt, dann finde ich das völlig legitim.
Ja, es ist halt dieser nächste Schritt, der dann so schwer ist, ne? Wenn du halt wirklich Leute hast, die auch willens sind, was zu tun. Wir probieren ja hier auch verschiedene Modelle aus. Das ist halt relativ knifflig, ne? Und so wie Bits und so das machen mit ihrem Plus-Abo, da steckt eben doch dann wieder ganz schön viel manueller Aufwand dahinter, um das alles hinter eine Bezahlschranke zu packen und dafür dann aber eben zum Beispiel ohne Werbung auszuliefern. Und wenn Apple sowas einfacher macht,
Zum Thema Werbung auch noch interessant. Apple sagt ganz explizit, wenn du Werbung in deinem Podcast hast, der darüber läuft, dann wollen wir da auch nichts von haben und du kannst das ruhig machen. Mhm. Also das ist eigentlich ist es relativ podcasterfreundlich, wenn es dann auch für Android kommt. Dann. Weil ansonsten wäre es publikumsunfreundlich.
Also ich behalte das auf alle Fälle mal im Auge, was da passiert. Ja. Ich möchte nichts ausschließen, außer einem. Nämlich, dass dieser Kanal, den ihr hier gerade hört, kostenpflichtig wird. Das wird nicht so sein. Das machen wir genauso weiter, wie wir das hier machen.
Dollarzeichen und so.
Genau. Nee, wir freuen uns über die freiwilligen Spenden von euch. Das klappt ganz großartig. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir Sponsoren haben, die das hier mitfinanzieren. Sonst ginge das alles nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und das soll auch so bleiben. Das wollen wir nicht kaputt machen. Aber ein Projekt muss ja nicht das einzige Projekt sein. Und wenn da andere Projekte plötzlich möglich werden könnten, wer weiß. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil ich glaube, Podcast ist auch so beliebt, weil es eben so viele verschiedene Player mit so vielen verschiedenen Optionen gibt. Und wenn man dann plötzlich diesen einen Player nehmen muss, wo dann wieder die Hälfte nicht geht, ich glaube nicht, dass das gut geht.
Ich glaube, Jens versteht das immer noch nicht. Du musst nicht für diese Folgen bezahlen. Das wäre ein neues Produkt, wenn wir
das
tun würden.
Nee.
Wir würden, also die Idee, dass jetzt Happy Shooting irgendwann plötzlich eine Bezahlschranke kriegt.
Nee.
Nein.
Wollen wir ja nicht.
Gottes Willen, nein. Wollen wir.
Nee.
Weißt du, das wäre eine Möglichkeit, sehr schnell rauszufinden, wie beliebt wir sind.
Das wäre eine Möglichkeit, sehr schnell mit diesem Podcast aufzuhören. Schlagartig.
Genau.
Kein Problem.
Aber wir müssen ja ein bisschen was verdienen, sonst können wir uns ja auch kein Spielzeug kaufen. Wie zum Beispiel das neue Spielzeug von DJI.
Erzähl mal, das hast du dir angeguckt. DJI
hat
oder hast du ja, schon stehen?
Nein, um Gottes Willen. DJI Air 2S, die Air 2S, eine neue Drohne, ein neues Spielzeug, was nach einem halben Jahr im Schrank verstaubt. Bei manchen Leuten zumindest. Ist ein Update auf die Drohnen. Das Ding kommt daher mit einem 1 Zoll CMOS-Sensor in der Kamera. Schon mal ganz cool.
Mhm.
Hat neue Features, was diese automatischen Shots angeht. Dreht 5,4K Video. Also nicht mehr 4K, sondern noch mehr.
Etwas mehr, okay.
Hat über 12 Kilometer Entfernung, wobei man das hier nicht darf, aber wenn man wollte, könnte man, darf nicht, aber kann man, über 12 Kilometer Full-HD-Übertragung. Also du kriegst in deinen Goggles oder in dein lokales Recording-Ding live übertragen, Full-HD. Und hat ein paar Hindernissensoren und das ADS-B eingebaut, dieses Flugabwehr wollte ich gerade sagen.
Flugabwehr.
Das ist Flugtracking-Ding. Also das ganze Ding wiegt knapp 600 Gramm, fliegt für ungefähr 30 Minuten, kann eine Maximaldistanz von über 18 Kilometer fliegen.
Was sinnlos ist, weil
bis zu 5 Kilometer Flughöhe darfst du hier alles nicht. Ich habe in dem Video, in dem Werbevideo, was sie da haben, habe ich einmal einen Propeller-Sound kurz gehört, der ist ein bisschen tiefer und nicht mehr so laut. Wie,
haben Sie vielleicht die Rotoren so nochmal neu geformt?
Wer weiß. Ja, oder die Rotoren ein bisschen größer, was weiß ich. Mhm. Wie gesagt, 1 Zoll CMOS hat 88 Grad Blickwinkel, Videowinkel. Das entspricht ungefähr einem 22 mm Objektiv, Blende 2.8, ISO bis 12.800. Immer, wie gut das dann immer auch sein mag. 10-Bit D-Log-M-Video, das ist also jetzt irgendwie ein DJI-logarithmisches Format, dass man das schön farbpimpen kann hinterher und für Fotos eine Auflösung von 20 Megapixeln. Wie gesagt, die 5,4K Video bis 30 Frames pro Sekunde, 4K Video bis 60 Frames pro Sekunde und 2,7K Video bis auch 60 Frames und das Full HD bis 120 Frames. Das Ganze in einem doch recht niedrig komprimierten 150 Megabit pro Sekunde Format. Also das sind schon ordentlich Daten drin. Das, was wir jetzt hier gerade übertragen nach YouTube, das sind ungefähr 5 Megabit. Also da ist schon deutlich mehr Informationen drin. Da ist auch viel mehr, was sich bewegt. Ne? Hier bewegt sich gerade ja, ein bisschen das. Was.
Wir sitzen ja still.
Genau, die Live-Übertragung zu dir rüber ist immerhin noch mit 12 Megabit pro Sekunde. Also das ist dann deutlich runtergeschraubt.
Ja.
Ist immer noch mehr als doppelt so viel, was wir machen. Und das Ganze bei einer Latenz von unter 130 Millisekunden. Unter 130 Millisekunden.
Das ist auch nicht so schlecht.
Weil du brauchst eine niedrige Latenz, um das Ding halt auch ordentlich fliegen zu können.
Na klar.
Ja, dann kostet das ganze Ding, Preis habe ich jetzt irgendwo so um die 1.000 Euro gesehen, beziehungsweise Es gibt die Flymore-Combo üblicherweise bei DJI. Da kommen dann noch extra Batterien mit und irgendwie Zeug. Und dann
ja, da hast du ein Ladegerät da, für mehr Akkus und so.
Genau, und da liegst du dann bei $1,300. Einen Europreis habe ich noch keinen gefunden. Aber es wird um den Dreh auch in Euro kosten, nehme ich an.
Wahrscheinlich plus mehr.
Ja, muss man es haben? Ich nicht, weil ich habe eine Drohne und die benutze ich ab und zu, aber ich habe hier in der Umgebung alle Felder mit hübschen Bäumen drauf und so schon abgeflogen und alle Wälder. Und im Moment komme ich eh nirgendwo hin, also ja. Aber es ist ein neues Spielzeug für die, die glauben, dass sie es brauchen.
Ja, oder wenn man jetzt neu einsteigt oder sowas. Auf jeden Fall ist sie schwer. Das heißt, man wird auf jeden Fall diesen Drohnenführerschein benötigen, Prüfung und entsprechend.
Genau, 600 Gramm.
Ne, muss sich Erlaubnis holen, irgendwo fliegen zu können. Genau schauen, wo man fliegt, wie man fliegt. Also seid vernünftig mit dem Zeug.
Ja.
Ja, aber sieht mir nach einer amtlichen Drohne mal wieder aus. Also DJI legt immer mal wieder ein bisschen einen oben drauf.
Die hören nicht auf, ne? Das, also sie haben nach wie vor einfach noch den Marktführerplatz und da sehe ich auch im Moment keine, also es kommen immer wieder so Produkte, wo du sagst, ja, das ist interessant hier, die Skydio-Geschichte zum Beispiel, aber wobei die ja auch schon jetzt ihren Pivot machen ich film dich beim Sport machen Drohne zum ich mache Mapping Drohne, ne? Das ist ja jetzt das der neues Ding, dass die hier Fotogrammetrie und 3D-Mapping von Gegenden
was euch machen. Ganz, ganz großes Thema. Das habe ich gerade eine Serie gesehen, war es auf ZDF oder Arte, wo es um Fotogrammetrie geht und da haben sie Pyramiden vermessen, drinne gemessen, irgendwelche Katakomben vermessen, alles mit Fotogrammetrie. Da siehst du sie rumlaufen mit den Stäben und die Drohnen fliegen da um die Pyramiden rum. Beeindruckend.
Das ist die nächste Stufe des Street View, ne? Da fliegen dann Drohnen durch die Straßen und die machen dann dreidimensionale Aufnahmen von allem.
Ja. Zu jedem Auto gehört dann so eine Drohne. Die fliegt einfach schon mal vor. Da gab es auch mal einen Film, ne? Da fliegt die Drohne schon mal vor und guckt schon mal, was irgendwo ist. Was war denn das für ein Film? Wo so ein kleiner fliegender Puck losgeflogen ist, schon mal so um die Ecken rumgeflogen ist und hat geguckt, wo die Bösen sind. Der Chat kann mir bestimmt helfen.
Lass uns mal abtauchen in die Welt des
Oh, ein schöner Tipp
kam. Geschichte, Kamerageschichte.
Ja, Prometheus, ja, das kann sein. Prometheus, David. Das klingt vertraut. Markus hat geschrieben, hallo Boris, hallo Chris. Ich hoffe, der Film war euch nicht schon zugetragen worden. Hier ein interessanter Beitrag zur Geschichte von Pentacon in Dresden auf YouTube. Das verlinken wir mal. An dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr solche Tipps habt, solche Videodokumentationen oder Audiodokumentationen zu solchen Themen, die mit der Fotografie zu tun haben, schickt uns die gerne an info@happyshooting.de. Völlig egal, ob ihr glaubt, wie alt das ist und wie viel wir davon schon gesehen haben müssten. Wenn wir es schon kennen, können wir es ignorieren. Dankeschön, dass ihr es gesehen habt. Das wird niemals alt. Oder aber, so wie der Markus hier was geschickt hat, von dem er vielleicht glaubte, dass wir es schon kennen könnten, ich kannte es noch nicht. Also bitte macht weiter damit, schickt uns das. Lieber eine Doublette als eine zu wenig. Ja, worum geht's? Das sind so etwa 45 Minuten, klassisches TV-Format, ist im Hessischen Rundfunk wohl produziert worden oder für diesen produziert worden. Und da geht's eben um die Geschichte von Pentagon. Und da ist ganz interessant, dass man schon nach 5 Minuten, wenn man das sich anschaut, im Herbst 1945 ist, wo die Geschichte der Kameraproduktion im Prinzip am Ende war, weil es war halt durch den Krieg alles zerstört oder auch demontiert. Ja, dann denkst du, was kommt denn jetzt noch 40 Minuten lang? Naja, der Neuanfang eben, ne? Das ist, es ist dann die Praktika entstanden, die Kamera, und es ist erstaunlich, wie das Ding da in Handarbeit gebaut wird aus 500 bis 700 Teilen, die in 900 Arbeitsschritten zusammengebaut werden. Alles von Hand. Und dass eben da eine gute Ausbildung für nötig war und da eben auch ausgebildet wurde. Dann gibt es eine ganz interessante Geschichte mit der Contax-Kamera, die dort erfunden und dann gebaut wurde. Wie die tatsächlich.
Viele bekannte Kameras
hergekommen. Ne? Wusstest du, dass die Contax von der DDR gegen Südfrüchte getauscht wurde?
Ja. Ja, das wusste ich.
Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, es ist eigentlich ein Handel gewesen, um eben Südfrüchte zu kriegen, um das Volk irgendwie bei Laune zu halten. Das Problem war nur, dass die Fruchthändler das schnelle Geld haben wollten. Das heißt, die haben diese Kamera genommen und dann quasi zum Dumpingpreis auf dem US-Markt verscherbelt. Und damit war die Kamera im Grunde genommen nichts mehr wert. Die Produktion wurde dann eingestellt, weil niemand anders wollte sie zu dem offiziellen Preis, der nötig gewesen wäre, kaufen. Echt ein Problem. Ja, die Pentacon wurde dann geschützt. Es wurde dann die Pentacon, der VEB Pentacon gegründet. Das war 64 erst und so weiter und so fort. Schaut euch das mal an. Vielleicht noch ein Fakt, den ich ganz erstaunlich fand. 97% von allem, was für die Produktion der Pentacon nötig war, musste selbst im Betrieb hergestellt werden. Also Schrauben mussten selbst hergestellt werden. Das Werkzeug, um die Schrauben herzustellen, musste selbst hergestellt werden. Es wurde also fast nichts von außen eingekauft, sondern alles selbst produziert. Was am Ende dann auch zum Tod des Unternehmens geführt hat, weil das einfach zu viel Verwaltungs- und Produktionsaufwand für das Drumherum war. Aber sie haben, und das sieht man in dieser Dokumentation sehr eindrücklich, sehr, sehr viele, sehr gute Ideen gehabt, diese Produktion zu steigern. Die Japaner haben immer wieder vorbeigeschaut, haben sich das angeguckt, haben sich es abgeguckt, 1:1 kopiert. Ja, und am Ende des Tages dann eben tatsächlich besser gemacht als man selbst, weil einfach von der Regierung her da kein Fortschritt verzeichnet wurde. Sehr, sehr, sehr schade. Da hätte was richtig Großes draus werden können, da ist richtig Know-how verloren gegangen an dieser Stelle. Das ist schon echt enorm.
Ach, die. Und meine Pentacon 6, ich liebe sie ja wirklich sehr.
Ja, um die geht's da auch unter anderem, ja. Schaut euch das mal an, sind sehr, sehr viele spannende Fakten dabei. Fand ich eine sehr tolle Dokumentation. Markus, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich wollte es mir eigentlich nur kurz angeguckt haben, mal reingucken, worum es geht. Und dann bin ich tatsächlich 45 Minuten hängen geblieben. War sehr kurzweilig.
Die war ja auch, die Pentagon 6 war ja sogar im Weltall.
Ja, der erste Flug eines deutschen Kosmonauten. Name vergessen.
Sigmund Jähn.
Jähn, exakt. Mhm.
Der hat die mitgenommen. Aber ich glaube nicht für so Spielfotos wie irgendwie von der Erde, sondern da gab es wissenschaftlich. Da
musste wissen. Ja, er hatte die Pentacon, also die Mittelformat, damit hat er quasi Aufträge fotografiert, also von oben eben Wissenschaft. Und mit der Pentacon hat er an Bord dokumentiert.
Ah, okay.
Mit dem Kleinbild.
Na gut, schaut es euch an. Das ist eine 45-minütige Doku und die hat es in sich.
Wirklich, wirklich toll.
So, und wo wir gerade analog sind, ein kleiner Hinweis, ein wichtiger Hinweis. Es ist wieder soweit.
Nein!
Es ist doch Pinhole Day.
Yay!
Tada! Die Website ist irgendwie gerade ziemlich kaputt. Irgendwie lädt sie ihr Stylesheet nicht, keine Ahnung. Oder ich habe hier
wahrscheinlich Lochfraß.
Egal. Pinholeday.org. Der Pinhole Day, was ist der Pinhole Day? Es ist eine Sache, die seit einigen Jahren läuft. Und da wird hier auf der Website auch irgendwo, werden Bilder eingesammelt. Und dann kann man sich, also letztendlich ist es eine Ausrede dafür, dass man endlich mal wieder eine Pinhole-Kamera in die Hand nimmt, irgendwo ins Fels rausgeht und damit schöne Bilder macht. Und der nächste Pinhole-Day ist der 25. April. Also, heute ist der 21. in 4 Tagen. Wenn ihr das hört, dann ja, habt ihr 3 Tage Zeit oder so oder 4 oder 2, je nachdem. Und geht raus, nehmt euch die Lochkamera, wenn ihr keine habt. Baut euch eine lichtdichte Schachtel, ein Stück Alufolie und ein Pinhole, ein Nadelloch vorne drin, ein Stück Film hinten drin. Und dann mal nach Gefühl irgendwie ein paar Sekunden belichten. Das wird dann schon. Also, World Pinhole Day am 25. April.
Schönes Ding.
Und falls ihr schöne Bilder gemacht habt, dann schickt sie uns. Und vielleicht zeigen wir dann die auch hier in der Sendung.
Na klar.
Pinhole, Pinhole, Pinhole.
Pinhole. Tja, Loch an Loch hält doch.
Frank, die Website ist gerade etwas defekt. Die ist normalerweise hübscher, aber da scheint irgendwie tatsächlich das Stylesheet nicht zu laden. Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo man sich eine Webseite bauen kann, wo der Stylesheet einfach lädt. Und zwar vollkommen egal, ob man einen großen Monitor, ein Tablet, ein Smartphone hat. Es spielt einfach keine Rolle. Sieht immer gut aus. Könnt ihr kostenlos ausprobieren auf happyshooting.de/Jimdo. Da klickt ihr mal auf den Knopf, dass ihr mal kostenlos was testen wollt. Da müsst ihr euch keine Kreditkartennummer hinterlegen oder irgendetwas. Einfach nur ein paar Fragen beantworten, wenn ihr mögt. Oder einfach immer auf Weiterklicken. Zu der Webseite, die ihr vorhabt zu machen. Diese Fragen sind halt entscheidend, weil der Algorithmus dann versucht, etwas zu machen, was eben schon in die Richtung geht, die ihr vielleicht gebrauchen könntet. Also eher etwas ruhiger oder etwas verspielter von Farbe und Schriftarten und den Texten, ob eine Du- oder eine Sie-Anrede drin ist. Weil ja, es gibt schon Textentwürfe, die reingeschrieben werden. Man landet also nicht auf einer leeren weißen Seite, sondern man hat schon mal so ein Gesamtbild, wie das Ganze aussehen könnte, wo man was reinschreiben könnte. Man hat einfach einen Start, mit dem man loslegen kann. Und wenn man sagt, brauche ich nicht, kann ich ja eh selber machen, ist das auch kein Problem, weil man diese Module per Drag and Drop einfach austauschen, rauswerfen, reinschieben kann. Einfach anklicken, im Webbrowser den Text und lostippen. Vielleicht habt ihr schon Texte vorbereitet, die ihr per Copy-Paste reinziehen könnt. Ihr könnt da Bilder reinladen und. Und wenn ihr Dinge auch verkaufen möchtet, geht das auch. Das ist halt ein Shop-System, nicht wie bei Apple, wo dann Provision abgerechnet wird für jedes verkaufte Ding. Nee, das ist euer Shop. Und da bestimmt ihr den Preis und wie ihr bezahlt werden wollt. Und dann bekommt ihr das Geld und dann müsst ihr euch halt auch selbst darum kümmern, die Sachen zu verschicken. Also wenn ihr zum Beispiel Schrauben produziert, ja, ihr habt vielleicht habt ihr auch einen 3D-Drucker zu Hause und sagt, ich brauche jetzt mal ein paar Aufträge. Ich habe hier ein paar schöne Modelle hier von Robben oder Alpakas oder Würfeln oder was auch immer. Und die drucke ich, wenn die jemand haben möchte. Und vielleicht möchte jemand in einer bestimmten Farbe haben oder möchte Würfeln mit 2 Sechser drauf haben. Kann man immer gut gebrauchen. Ihr könnt das Ganze vielleicht produzieren. Dann habt ihr bei Jimdo die Möglichkeit, wirklich mit
Spielbetrug.
Mit ganz wenigen
Klicks. Propagierst du hier gerade Spielbetrug?
Dann könnt ihr mit ganz wenigen Klicks einen Shop erstellen, eure Produkte fotografieren und da reinpacken. Und je nach Ausbaustufe von dem Jimdo-System habt ihr da noch Möglichkeiten mit Gutscheincodes. Und ihr könnt zum Beispiel Stripe mit reinpacken. Und wenn ihr Stripe mit reinpackt, dann könnt ihr über Stripe eine Apple Pay-Option machen. Und schon habt ihr einen Shop, wo Leute bei euch etwas kaufen können und dann einfach mit Gesicht und zweimal klicken bei euch was kaufen können. Wie geil ist das denn? Also mal ehrlich. Guckt euch das mal an. Probiert das kostenlos mal aus. Es geht noch viel, viel mehr. Die sitzen in Deutschland, das heißt, der Shop ist dann auch rechtssicher in Deutschland. Ist kostenlos, probiert's aus. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr wollt dann eure eigene Domäne haben, dann schaut euch mal an, was die kostenpflichtigen Pakete da noch so bieten für euch. Verschiedene Ausbaustufen könnt ihr auch jederzeit upgraden, wenn ihr möchtet. Dann klickt ihr so ein kostenpflichtiges Paket und wenn ihr das tut, dann bitte, bitte, bitte benutzt unseren Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung mit 2 i für 20% auf die erste Bestellung. Das spart mal richtig ordentlich. Lohnt sich also. Und Jimdo weiß, dass ihr über uns gekommen seid. Das hilft uns dann auch ein bisschen weiter. Können wir das hier noch lange machen. Wir möchten auch gerne eure Seite sehen, wenn ihr was Tolles gebaut habt. Also gerade, wenn ihr da irgendwas mit 3D-Druck zum Beispiel macht. Schickt uns doch gerne mal einen Link an info@happyshooting.de. Dann stellen wir die Seite hier auch gerne mal vor. Win, win, win sozusagen. Belichtigung 20%. Danke an Jimdo für den tollen Support.
Ja. Sagen wir danke. Ich habe gerade parallel, während du hier was über Jimdo erzählt hast, nochmal hier geguckt. Die Webseite pinholed.org lädt tatsächlich, aber nur wenn man HTTP und nicht HTTPS verwendet, weil die wohl das Stylesheet falsch eingebunden haben und dass heute die Browser das nicht mehr machen, diesen gemischten Content. Ich habe dann sogar parallel, während du was über Jimdo erzählt hast, mal kurz auf deren Online-Kontaktformular kurz eine Message hinterlassen, dass sie vielleicht möglicherweise das mal fixen können. Vor allem jetzt gerade, wo bald Pinhole Day ist. Vielleicht tun sie es ja noch, aber sollte das bei euch auch komisch aussehen, dann macht einfach mal
wahrscheinlich eine Kleinigkeit
und nicht das HTTPS. Das ist nur eine Kleinigkeit, ja.
Aber mit Jimdo wäre das nicht passiert. Kommen wir zu den Medien.
Wir haben Fragen von euch bekommen. Und zwar hat der Sascha auf Twitter gefragt mit dem Hashtag HSFrage. Ist ein defektes Objektiv Altglas oder Elektroschrott? Und dann nicht ganz ernst gemeinte Frage, aber ist es Altglas oder Elektroschrott? Ich würde sagen Elektroschrott, oder? Ja, obwohl.
Es ist schon relativ viel Elektronik drin, ja.
Ja,
Also ich würde es wahrscheinlich nicht in Hausmüll werfen. Ich würde dann mal so fragen bei so einer Elektroannahmestelle, ob die das auch annehmen. Und wenn die sagen, ja, wirf doch in Glascontainer. Aber was hat das?
Da ist doch mal den Hersteller. Vielleicht machen die machen Linsenrecycling oder so.
Möglich.
Möglich.
Also grundsätzlich würde ich sagen, viel Elektronik drin, nicht ins Altglas werfen.
Genau. Der Wolfgang fragt, was haltet ihr von der GFX 100S? Wäre ein Einstieg ins digitale Mittelformat und nicht viel teurer als die R5 und Objekte, was? Und Objektive braucht man bei RF und Fuji neu. Hat die wer schon in der Hand gehabt? Also die GFX 100S ist eine Fuji.
Ich hatte sie leider nicht in der Hand, weil bisher noch niemand so nett war,
also
sie beim
Markt. Also digitales Mittelformat.
Ja, ja.
Ne? Wir Analogen sind da immer sehr hochnäsig, weil das...
Komme ich gleich dazu.
Noch
hat sie keiner beim Markt bestellt und über mich dann ausliefern lassen. Also ich konnte sie noch nicht testen.
Bist du der Man in the Middle? Was ist der Man in the Middle Attack?
Quasi. Genau, Man in the Middle Test. Hat noch nicht stattgefunden, aber ich hatte sie vorgestellt in Folge 698. Und ich finde die tatsächlich gar nicht mal so unspannend, weil es ist ein recht kompaktes Gehäuse. Klar, Preis liegt irgendwo so um die 6.000 Euro, aber da sagt er schon, das ist halt irgendwo so in der Region von der R5, ein bisschen drüber. Aber ja, klar, warum nicht? Also wenn man mit Kleinbild durch ist, sag ich mal, und möchte ein bisschen weitergehen, kann man sich das antun. Aber, und da kommt das große Aber, ja, sie hat ein IBIS, ne, kompaktes Gehäuse, alles ist schön, aber der Sensor ist natürlich so viel größer nicht. Der Sensor ist 44 x 33 mm und das bedeutet etwa ein Crop von 0,7 zum Kleinbildformat. Also Faktor 1,3, wenn man von der Fuji zum Kleinbild kommt. Das ist also nicht mal ein Unterschied wie von Kleinbild zu APS-C. Also der Unterschied von Kleinbild zu APS-C ist größer als der Unterschied vom Kleinbild zu der Fuji digitales Mittelformat. Also erwarte da keine Wunder an Freistellung oder Bokeh oder sowas. Das hat nichts mit dem analogen Mittelformat zu tun an dieser Stelle. Dessen muss man sich bewusst sein. Und ob es dann einen diesen Preis wert ist, das kann man nur selbst entscheiden. Ich glaube, das ist eine leckere Kamera. Die hat eine tolle Auflösung, wenn man sie denn haben möchte. 100 Megapixel. Go for it. Also wenn du sie dir anschaffen solltest, bin ich sehr
weißt über Feedback. Es steht Mittelformat drauf,
Boris.
Ja. Das ist Mittelformat.
Ich bin ja einer der Vertreter, die sagen, es ist das digitale Mittelformat, das ist größer als Kleinbildformat, da muss man es auch nicht mehr Kleinbild nennen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Aber man darf sich jetzt halt nicht der Illusion hingeben, dass man plötzlich eine Bildsprache wie bei seiner 6x6 hat.
Wobei 6x6 Zentimeter ist ja auch nicht ganz 6x6, weil die Bilder selber, da ist immer noch eine ganz leichte Maske drüber, sind dann so 5,6x5,6.
Also aber immer noch 5,5 mal mindestens. Ne? Und du hast hier nicht mal 5,5 auf der langen Seite, sondern 4,5. Nicht mal. Es ist es, naja.
Gut, der David hat noch eine Frage und Gründung aus dem Kamerawertegang-Thema beziehungsweise der Diskussion im Dienstagskanal. Was immer da auch jetzt, ist mir egal. Was habt ihr mit euren alten Kameras gemacht? Oder was kann man mit alten Kameras machen? Und da gab es wohl im Slack tatsächlich
Ich habe mal zusammengetragen.
Viel Diskussion, du hast mal gezählt. Ne?
Also die Frage ist, was macht man denn mit alten Kameras? Also Klassiker, Wolfgang würde sich jetzt vielleicht die Fuji kaufen, digitales Mittelformat. Was passiert denn jetzt mit der alten? Also klar, bis zu einem gewissen Grad kann man die alte Kamera natürlich einfach weiter benutzen als Backup oder als Zweitkamera. Das ist davon. Aber wenn man sie jetzt gar nicht mehr benutzt, weil man jetzt neue Kameras hat. Und die überwiegende Mehrheit hat im Slack tatsächlich gesagt, verkaufen. Also viele verkaufen sie, um die neue Kamera zu finanzieren oder einfach sie verkaufen, statt sie vollstauben zu lassen. Und selbst wenn man wenig dafür kriegt.
Wenn man da zu lange wartet, dann ist die alte Kamera halt nicht mehr interessant. Aber
richtig. Also irgendwann ist sie so wenig wert, dass sich der Versand nicht mehr lohnt. Da sollte man vielleicht vorher verkaufen, wenn man verkaufen möchte. Eine andere Variante, die selten, aber immerhin gemeldet wurde, es war Verschenken in der Familie. Also weitergeben an Sohn oder Tochter oder halt so im Bekanntenkreis weitergeben. Spenden wurde auch genannt. Da hatten wir hier auch schon mal einen Aufruf. Es gibt immer wieder irgendwelche Organisationen, die etwas suchen. Wir hatten zum Beispiel, du hast, glaube ich, mal eine Kamera weiß ich, hast du eine gegeben oder das war nur ein Aufruf, ne? In Afrika.
Das war ein Spendenaufruf. Frag mich nicht mehr, für was, aber es war ein Spendenaufruf.
Da ging es, glaube ich, um Dokumentation und, von Krieg und irgendwie sowas.
Genau, und das war eine ziemlich tiefe, ziemlich heftige Geschichte. Und da sind auch welche reingekommen. Also das ist tatsächlich immer wieder auch gefragt.
Das ist eine Option. Oder eben viel simpler, einfach mal an den Schulen fragen oder an den Heimen fragen. Die suchen auch immer gerne mal Equipment. Es gibt tolle Foto-AGs dann an den Schulen, aber die sind halt auch notorisch ausgerüstet. Oder eben an Heimen. Also,
gibt's das noch, Foto-AGs?
Ja, ja, sowas gibt's noch, auf jeden Fall.
Gibt's das noch?
Na klar. Echt? Ja, ja, gibt's. Und also meine Schwester zum Beispiel ist ja Grundschullehrerin und die macht zum Beispiel auch Theatergruppe mit denen und solchen Geschichten. Und wenn die jetzt irgendwie Zugang hätte zu Equipment, dann würde sie mit denen auch mal irgendwie Fotografie oder irgendwas machen. Aber
ich dachte echt, Foto-AG wäre so ein Relikt aus den 80ern bis 90ern oder so.
Gibt's alles. Aber die brauchen halt Equipment. Also da lohnt es sich zu fragen. Auch in Heimen kann man mal fragen, Behindertenwerkstätten mal fragen, in Altersheimen mal fragen, ob die was gebrauchen können. Das ist natürlich immer gut. Dann kam eine Antwort, das Ganze auf Infrarot modifizieren zu lassen. Das ist natürlich auch eine Option, dass man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt eine Kamera, mit der will ich jetzt Infrarotfotografie machen. Da hat man nochmal ganz neue Bilder, die man damit machen kann. Und man macht sich halt keine neue Kamera kaputt, sondern die, die man sonst eh nicht mehr benutzen würde.
Was heißt da kaputt? Das ist
naja, aber
auch. Man widmet sie für einen gewissen Zweck um und dann ist sie auch für andere Zwecke nicht mehr wirklich so sehr gut zu gebrauchen.
Kaputt ist das falsche Adjektiv, da hast du recht. man hat dann eine hochspezialisierte.
Es wird ein Filter entfernt oder ausgetauscht und
was. Sie ist dann halt hochspezialisiert. Also man würde das nicht mit der einzigen Kamera machen, wenn man damit auch noch vorhat, Landschaft und Porträt zu machen ohne Infrarot. Das ist dann einfach so. Oder Astro.
Infrarotporträts.
Ja.
Infrarotporträts.
Kannst du machen. Aber Astro wäre auch so ein Umbau, ne? Wenn man dann sagt, ich will da eine Piezo-Kühlung reinhaben oder auch die Filtergläser weghaben für Astro, solche Geschichten halt. Und nur eine Meldung gab es tatsächlich liegen lassen. Das deckt sich übrigens, das könnte auch ich gewesen sein. Also ich habe bisher noch keine Kamera verkauft. Bisher werden sie entweder noch benutzt oder sie werden langsam liegen gelassen. Also zum Beispiel die alte 350D wurde bis vor kurzem noch von Tanja benutzt, bis ich tatsächlich komplett auf die Olympus umgestiegen bin. Jetzt habe ich ja mehrere Olympus hier auch als Backup, sodass ich die 5D nicht mehr benutze. Dann hat Tanja gesagt, darf ich die dann haben? Also obwohl sie groß und schwer ist, aber sie benutzt sie sehr, sehr gerne. Da ist sie gerne mit unterwegs und seitdem liegt die 350D einfach rum. Aber was soll ich sie auch verkaufen? Also dann hebe ich sie jetzt einfach auf.
Also ich habe die 5100, die Alpha 5100, die habe ich noch rumliegen im Moment, weil ich sie so als HDMI-Backup-Kamera für Videozwecke ganz gut gebrauchen kann. Ich habe sie da für den Fall, dass. Aber ansonsten, also falls hier mal die 5D Mark IV oder sowas, was ich die mal ersetzen will, dann wird die natürlich irgendwo verkauft, klar. Logisch. Werdet ihr dann hier hören, aber so schnell noch nicht, also.
Genau. Und wenn ihr da draußen zugehört habt und habt gesagt, Mensch, das Naheliegendste, da ist jetzt wieder keiner drauf gekommen, dann geht mal auf happyshooting.de hier zur Folge 708 und schreibt mal rein, was ihr denn mit alten Kameras gemacht habt oder machen würdet.
Und allgemein eure Fragen, die wir an dieser Stelle beantworten, bitte auf im Slack-Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder gerne Audio oder Video herschicken. Nicht zu lang, aber das kriegen wir dann ja auch irgendwie hier verbacken. So, das war's mit den Fragen. Jetzt haben wir noch, wir haben Termine.
Den Terminkalender.
Genau, und zwar haben wir drei Termine. Es geht richtig ab und da hätte sich zum einen die Katrin gemeldet. Sie hat was gefunden für uns und zwar eine Veranstaltung, wir geben Hamburg Perspektive. Das geht vom 22.03. bis zum 28.04. eine Outdoor-Ausstellung im Hamburger Stadtgebiet auf 75 Litfaßsäulen, organisiert von der Lokalgruppe von Freelance. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal cool. Also eine Outdoor-Ausstellung.
Bin ich gut.
Da verlinken wir auf jeden Fall hin, das Ganze, wie gesagt, in Hamburg verteilt. Dann hat Björn uns was geschickt und zwar vom 1.4. bis zum 31.8. Eine interessante und mal andere Variante, um Bilder im Internet zu zeigen, ist eine virtuelle Ausstellung. Einfach um in Pandemiezeiten zunächst ein wenig das räumliche Feeling einer echten Ausstellung zu bekommen. Passend zu unseren momentan eingeschränkten Situationen zeige ich Bilder, die ich ferngesteuert per Meeting-App geschossen habe. Auf der Kunstmatrix sind aber auch noch interessante Ausstellungen anderer Fotografen vertreten. Per Meeting-App fotografieren, ja, da habe ich auch mal so ein Projekt gemacht. Per Skype habe ich mal
fotografiert. Remote-Fotografie. Mhm.
Ja, und dann der Hans-Peter hat uns noch was geschickt aus der Schweiz. Oberländer Fotografen vom 10.04. bis zum 2.05. Im Berner Oberland wird die Fotografie eher stiefmütterlich behandelt. Schreibt eine Kunstsammlung Untersehen in ihren ihrem Beschrieb zur aktuellen Ausstellung. Das wollte sie ändern. In der Galerie im Dachstock des Stadthauses in Untersehen werden die Werke von 9 Fotografen aus dem Berner Oberland gezeigt. Ihre Werke zeigen, welche Möglichkeiten mit einer Kamera zur Verfügung stehen und zeigen Bekanntes und Exotisches in einem durch die Augen des Künstlers. Sehr schön, das Ganze in Untersehen in der Schweiz. Ja, die ganzen Sachen werden selbstverständlich hier im Terminkalender landen, also auf happyshooting.de/Terminkalender. Und da könnt ihr Termine dann finden und auch gerne welche eintragen. Wir freuen uns da immer sehr drüber. So.
Prächtig, prächtig. Ja, dann
die Termine haben wir und jetzt
eine neue Aufgabe für euch. Da hatten wir wieder mehrere Begriffe zur Verfügung gestellt und in der Pre-Show oder während der Pre-Show wurde im Slack die neue Aufgabe gewählt. Das ist ein Grund, hier in den Slack zu kommen, immer meistens dienstags, wenn es nicht ein Reservedienstag wie heute ist. Dann sind wir da live und dann kann man bei solchen Sachen einfach mitbestimmen. Tja, und in diesem Fall lautet die nächste Aufgabe verhüllt. Tja, und diese nächste Aufgabe läuft vom 22.04. bis zum 6.05. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 22. April bis zum 6. Mai 2021 loszieht, ein neues Foto zum Thema verhüllt macht, dieses Foto dann bei Flickr ladet, in die Happy Shooting Gruppe stellt und den Tag, wichtig, den Tag HS verhüllt vergebt. Übrigens
in verhüllt einem Stück
mit UE. Also verhuelt. HS verhuelt ist der Tag. Könnt ihr auf der Webseite auch nachlesen auf happyshooting.de/Aufgaben. Da steht das dann auch nochmal drin, wie der Tag dann heißt. Ist wichtig, weil wenn ihr da jetzt einen Umlaut reinschreibt, finden wir euch nicht. Wenn ihr das nicht in das Tagfeld, sondern ins Titelfeld schreibt, dann finden wir euch nicht. Also ins Tagfeld HS verhuelt. So schaut's aus. Na, schauen wir mal.
Tja. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen.
Yay.
Und sagen Essen. Danke, ihr seid toll. Endlich Essen. Ich muss jetzt gerade erstmal dringend aufs Klo. Ich habe hier nebenher irgendwie zu viel getrunken. Wir wünschen euch was. Wir sind in der Woche wieder da. Wenn ihr Boris sagen hört:
Hilfe, bei meinem CS fehlt noch ein S.
Okay, dann macht's gut. Bis dann.
3, 2, 1. Happy Shooting.